Ja, irgendwie haben wir das unterschätzt.
Ja, mal wieder. Ohne diesen Enthusiasmus würden wir die Dinge eben auch nicht machen.
Genau. Ja.
Das ist eben auch das Ding. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu, ein bisschen naiv an die Dinge heranzugehen. Also sei es an die Auswanderung, sei es daran, Eltern zu werden, ein Kind zu kriegen.
Na klar.
Oder auch eine Farmküche zu bauen und einen Retreat auf dem eigenen Land zu veranstalten.
Eine der allerwichtigsten Dinge ist, dass wir das Gefühl haben, dass es dem Body gut geht, finde ich.
Mhm.
Und das war auch immer wieder der Punkt, auf den wir zurückgekommen sind. Oder ich zumindest in den Tiefen und in den herausfordernden Zeiten, wo wir uns gesagt haben, oh, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Ist das überhaupt das Richtige? Was soll das denn? Hätten wir nicht einfach in München bleiben sollen? Da war doch eigentlich alles schon so schön und perfekt. Und was mich immer wieder zurückgeholt hat, war die Gewissheit, dass ich ganz sicher wusste, das, was wir hier gerade machen, ist für Body total super. Das ist total toll. Und das hat der ganzen Sache einfach so einen Halt gegeben und so viel Sinnhaftigkeit.
Remember Who You Are. Ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Remember Who You Are. Schön, dass du da bist. Ihr Lieben, es ist der letzte Podcast des Jahres 2024. Es fühlt sich irgendwie feierlich an, das zu sagen. Wie geht es euch? Seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Fühlt ihr euch auch schon feierlich? Und ich habe mir überlegt, was kann denn die letzte Folge des Jahres sein? Welche Folge ist sozusagen ein gebührender Abschluss? Und ich freue mich total, denn ich habe meinen absoluten Lieblingsgast hier heute bei mir sitzen. Ihr ahnt es schon. Die Liebe meines Lebens, mein Partner in Schein, Marcel, ist heute bei mir im Podcast. Und ich habe es wieder geschafft, ihr Lieben. Ich habe ihn reingedragt, ja, für unsere alljährliche Folge über unser Leben in Portugal, unsere Auswanderung nach Portugal. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt, es ist tatsächlich die vierte Folge über unser Leben in Portugal und ich muss sagen, es ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente des Jahres, hier zu sitzen und Marcel diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe es ihm eben auch schon gesagt, ich freue mich total, ich bin voller Vorfreude gerade hier. Wir haben es uns gemütlich gemacht mit schönem Orangen-Zimt-Tee, den meine Mama in ihrem Adventspaket geschickt hat. Das hat 4 Wochen gedauert, bis es in Portugal gelandet ist. Wir haben uns eine Kerze angezündet, wir haben uns richtig gemütlich gemacht und wollen jetzt ja feierlich so ein bisschen das Jahr mit euch Revue passieren lassen in Bezug auf unser Leben hier in Portugal. Ihr habt uns im Vorhinein Fragen gestellt, denn das hilft uns ungemein, einfach ein bisschen Guidelines zu haben. Ja, was interessiert euch überhaupt? Und wir haben ganz viele tolle Fragen von euch bekommen. Also vielen, vielen Dank für alle, die uns ihre Fragen geschickt haben. Mal sehen, wie weit wir heute kommen, wahrscheinlich bis Frage 2 oder 3. Wir hoffen jedenfalls, ihr habt es euch auch gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee, denn dieser Podcast wird höchstwahrscheinlich eher etwas umfangreicher als kurzweiliger. Und ich hoffe, es ist in eurem Interesse. Ihr könnt natürlich jederzeit auf Stopp drücken. Das ist ja das Gute am Podcast. Man kann es sich sozusagen in Chapters, in kleinen Stücken vornehmen. Vorweg gesagt, Marcel, erstmal schon mal zu deiner Beruhigung. Ja, also hier haben 2 geschrieben, Lisa und Joey haben geschrieben, ich höre eure gemeinsamen Podcast-Folgen wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich finde diese Folgen immer super spannend, sagt Joey. Also, ja, also die Leute wollen es hören. Ja, also herzlich willkommen, Marcel, schön, dass du da bist. Yay.
Ja, danke, Wanda. Natürlich erstmal schön hier zu sein, obwohl du natürlich meine Bedenken immer wieder kennst. Ja, ist irgendwie mittlerweile ja schon zu einem Running Gag hier geworden in den letzten Jahren.
Erzähl doch mal kurz deine Bedenken.
Ich denke immer nur, das ist doch, es geht ja nur um unser kleines Leben hier irgendwie, um unsere kleine Familiengeschichte. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich wahrscheinlich auch Dinge wiederholen. Dann denke ich mir immer, ist das nicht eigentlich viel zu lang?
Mhm.
Ja. Obwohl natürlich wirklich wahnsinnig viel in unserem Leben passiert.
Kann ich bestätigen?
Eigentlich hatten wir ja auch mitunter so die Entscheidung getroffen, nach Portugal auszuwandern, um unser Leben auch ein bisschen zu verlangsamen, um ein bisschen turning the page zu dem Busy Life aus Deutschland und München. Und ja, wir wissen ja, bisher hat es ja noch gar nicht geklappt. weil wir hier so viele Projekte haben.
Was hat nicht geklappt?
Die Seite umzudrehen.
Und du steigst jetzt schon total ein, ja? Okay. Aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, so wie geht es dir gerade? Also wie fühlst du dich in diesem Moment, bevor wir so richtig in die Themen reingehen?
Um ehrlich zu sein, ich fühle mich total gut. Ich hatte einen total schönen Morgen. Wir fliegen ja bald wieder zurück nach Deutschland, um Weihnachten zu feiern. Gerade eben war ich noch unten mit dem Fahrrad an unserem See. Wir haben ja 3 Seen hier, denen wir auch Wasser pumpen. Unsere Hauptpumpe ist kaputt. Das muss ich noch reparieren. Das habe ich jetzt gerade nicht geschafft, aber ich war da ganz in der Früh morgens dort unten. Jetzt ist auch der Winter so langsam eingekehrt hier in Portugal. Es war ganz lange super schön. Die letzten Nächte waren richtig bitterkalt hier. Wir leben ja hier oben auf dem höchsten Punkt, so ein bisschen auf dem Berg. Hier friert es nicht, aber wir haben dann auch so 5 Grad und in Algesur friert es. Da war ich gerade da unten, die Sonne hat auf den See scheint und die Nebelschwaden gingen hoch und dann haben sich irgendwie in der Wasseroberfläche haben sich die Vögel wiedergespiegelt, die gerade so über mir weggezogen sind, die sich formiert haben. Es war ein total magischer Moment und ich habe mir wieder gedacht, wow, ist das schön hier auf so einer Farm zu leben, einfach immer draußen zu sein und natürlich auch getrieben durch natürlich auch Projekte wie das zum Beispiel, aber sonst wäre ich jetzt nicht um 8 Uhr morgens zu unserem See runter, ganz alleine, die Hunde sind mitgelaufen, es war einfach wunderschön und deswegen fühle ich mich total gut. Im Moment, unsere Up and Downs besprechen wir immer, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal dazu, aber jetzt auch zu dem Podcast, früher wäre ich wahrscheinlich noch irgendwie nervös gewesen, weil ich irgendwie immer wieder denken würde, man muss irgendwas total Schlaues sagen, aber wir haben uns ja für ein Gespräch einfach so entschieden.
Ja.
Und genau, da freue ich mich jetzt drauf mit dir.
Ja, schön. Ja, du lässt dich ja voll rein entspannen, weil ich glaube, was die Leute einfach auch interessiert, ist wirklich, ja, unser Leben, aber auch diese alternative Lebensweise, die wir gewählt haben, hier auf einer, wir versuchen so nachhaltig wie möglich, diese Farm aufzubauen, hier in Portugal. Wir sind ausgewandert vor ja fast 3 Jahren, jetzt im Februar sind es 3 Jahre, also es kam auch die Frage, warum wir überhaupt ausgewandert sind und warum wir das überhaupt gemacht haben. Also für diejenigen, die da sozusagen noch nicht abgeholt worden sind, hört euch bitte unbedingt ja Folge 1 bis 3 an, da erzählen wir das alles ganz genau, warum wir ausgewandert sind, wieso, weshalb. Du bist vorhin schon mal auf das Thema eingegangen, das hat ja noch nicht so richtig geklappt mit der Verlangsamung, da kam nämlich genau dazu eine sehr schöne Frage rein und zwar, spürt ihr Start-up-Aufbruchsstimmung in Algesur, Portugal? Algesur ist der kleine Ort, in dem wir hier leben, oder ist es eher slowing down?
Meinst du jetzt in Bezug auf uns oder auf den Vibe, der jetzt hier so...
Ich glaube der Vibe.
Der generelle Vibe.
Weil du meinst vorhin, das hat noch nicht so geklappt mit dem slowing down.
Der Slowing Down bezieht sich auf uns, auf unsere Projekte, auf unsere Farm. Aber ich glaube, die Frage war ja in Richtung dem Vibe hier in Algesur gerichtet.
Ja.
Und ja, wir haben hier einen interessanten Mix aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und die Leute, die hierher gekommen sind, haben die unterschiedlichsten Motivationen, die herkommen. Das ist eigentlich auch echt spannend. Wir sagen auch immer, wir leben zwar hier auf dem Dorf, aber es fühlt sich an wie eigentlich in einer Stadt, weil die Menschen, die hergekommen sind, eigentlich aus eher so einem urbanen Kontext kommen, aus aller Welt, ganz viele Leute aus Holland, aus Frankreich, eigentlich aus der ganzen Welt, kann man eigentlich sagen. Und die meisten haben auch irgendwie so einen kleinen Life-Change gemacht, hatten vorher ein Leben davor, in Anführungsstrichen, wo sie irgendwas ganz anderes gemacht haben. Ganz viele waren corporate unterwegs, haben eigentlich in diesem typischen Städte-Business-Alltag gelebt und haben jetzt einfach das Anliegen, ihr Leben zu verändern. Haben dann auch den Ortswechsel gemacht und da das Meer zieht natürlich hier viele an. Ganz viele haben die Motivation, hier zu surfen oder Surfen in den Alltag zu integrieren. Einige haben so einen Farming-Hintergrund und viele wollen sich aber auch reduzieren, haben ihre Wohnung oder Haus verkauft oder die Wohnung gekündigt und reduzieren sich hier. Also es gibt ganz unterschiedliche Menschen von, wir sagen immer, den Hippies in den Bergen. Hier in Montschik leben ganz viele Leute, die super alternativ unterwegs sind. Einige kennen es so ein bisschen vielleicht aus den Fernsehreportagen Ibiza vor 30 Jahren. Die in Höhlen leben, ist wirklich so ein bisschen ähnlich, finde ich. So mit gar nichts. Das ist total spannend, bis ja zu Unternehmern, die sagen, ich möchte einfach einen Schritt rausgehen und einfach ein bisschen mehr Quality Time und vielleicht auch sogar Sinnhaftigkeit in mein Leben integrieren. Mhm. Genau. Aber nochmal in Bezug auf deine Frage, Aufbruchsstimmung, würde ich sagen, tendenziell von den Menschen, die hier leben, würde ich das erwarten. Aber eine Aufbruchsstimmung fühle ich eigentlich noch nicht. Es gibt so kleine Aufbruchsstimmungen in Bezug auf Farmprojekte oder kleine Schulprojekte. Mhm. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Art, alternative Schulen, Kindergartenprojekte, noch und nöcher fast schon. Das ist total cool. Da ist Aufbruchsstimmung, aber nicht die Aufbruchsstimmung, die jetzt gerade gemeint worden ist in Bezug auf Startup oder sowas. Mhm. Du siehst hier zum Beispiel auch, Matthias meinte es ja letztens, irgendwie sieht man hier auch keine Kräne. Also das ist ja auch so ein Zeichen von Aufbruch, es wird was gebaut, irgendwelche Büros oder Städten oder Sportstätten oder sowas. Also die Stimmung spüre ich jetzt hier noch nicht. Mhm. Die spürt man in Lissabon ganz stark, auch in Porto und sowas, in den Metropolen, aber hier bei uns nicht.
Ja, also eher slowing down angesagt, ne?
Ja, genau. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, ich erinnere mich irgendwie an diesen einen Satz, den mal jemand zu mir gesagt hat. Meinte, ja, wir sind ja nicht nach Portugal ausgewandert, um jetzt hier zu arbeiten, ja. Also die Leute wandern schon eher aus, um weniger zu arbeiten, um diesem kommerziellen Leben, sage ich jetzt mal, was wir so in Deutschland gewöhnt sind, wo man ja auch arbeitet, um zu leben, ja, wo man ja auch einfach arbeiten muss, um sich diese horrenden Mieten noch leisten zu können. Wo hier Leute sich einfach für ein anderes Lebensmodell entschieden haben, wo sie einfach ganz gezielt auch weniger arbeiten wollen. Also deswegen habe ich so mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen, mit ihren Kindern, mehr Zeit in der Natur, beim Surfen. Also wo ich so das Gefühl habe, jetzt mehr so kreative Ideen umsetzen. Dieser Drive, den wir so aus Deutschland gewöhnt sind, der ist hier nicht so vorhanden. Also da sind wir, glaube ich, eher vorne mit dabei mit dem Drive. Also was wir so umsetzen, also das ist jedenfalls mein Gefühl und meine Beobachtung, dass wir schon zu denen gehören, die ganz viel in kürzester Zeit umsetzen. Ne? Oder wie dein Freund ja auch sagt, ihr seid hier in Lichtgeschwindigkeit unterwegs, so was ihr umgesetzt habt in den letzten 3 Jahren, wo manche seit 8 Jahren hier so einfach eher so ein bisschen chillen und so ein bisschen dümpeln auf ihrem Land, was ja auch vollkommen okay ist, ne? Jeder in seinem Tempo. Aber glaube ich, wo du ja auch aus der Unternehmerwelt kommend, sag ich mal, mit sehr viel Drive und Energie einfach auch hier hingekommen bist. Ne?
Mm, ja.
In der letzten Folge, ich erinnere mich noch, haben wir ziemlich viel über die Tiefen gesprochen. da ging es nicht so viel um die Höhen. Und deswegen hier jetzt auch die spannende Frage, was war in diesem Jahr 2024 anders als in den Jahren davor? Weil nochmal zurückzuerinnern, die letzte Podcast-Folge haben wir auch gegen Ende 23 aufgenommen. Und ich fange vielleicht direkt mal an. Für mich ist der Shift, hat damit angefangen, dass Bodi in den Kindergarten gegangen ist. Letztes Jahr mit 2 Jahren hat er angefangen, also Kindergarten/Krippe. Das ist hier so ein bisschen, wie Marcel schon angedeutet hat, so ein alternative Projekt gibt es hier und ist so ein bisschen gemischt. Also es geht ab 1,5 los. Und geht dann irgendwie, glaube ich, bis maximal 4. Genau, und es ist eine ganz kleine Gruppe weil hier kam nämlich auch die Frage nach dem Kindergarten und wie das hier so aussieht, ob es hier in der Nähe genügend Kindergärten gibt und Projekte. Und es gibt hier einiges an Projekten. Allerdings, manches ist gut gemeint, gut gedacht, aber vielleicht nicht zu Ende gedacht, weil ich glaube, aus Deutschland wissen wir das, um überhaupt die Erlaubnis dafür zu haben, ein Kindergartenprojekt oder ein Schulprojekt aufzuziehen, da muss man erstmal durch ganz viel Bürokratie durch, da muss man gewisse Ausbildungen haben und das ist hier in Portugal alles nicht so der Fall. Das ist sehr viel toleranter, liberaler, da gibt es überall so kleine irgendwie im Busch, so überall so kleine Projekte, die da gemacht werden und da muss man jetzt auch nicht unbedingt Erzieher sein oder Sozialpädagoge, um sowas zu machen, das macht man einfach und es wird irgendwie auch alles so geduldet und das ist sozusagen das eigene Ermessen, wo man dann das Gefühl hat, da ist das Kind gut aufgehoben, so würde ich sagen und wir haben dann ein sehr, sehr schönes Projekt gefunden, was auch von 2 deutschen Frauen ins Leben gerufen wurde und da geht Bodi seit letztem Jahr im September jetzt hin. Und geht sehr, sehr gerne dahin. Aber das hat für mich wirklich den großen Unterschied gemacht oder eine große Veränderung gebracht, weil ich plötzlich auch eine äußere Struktur hatte, die mir gegeben wurde, was mir unheimlich hilft als Selbstständige, muss ich sagen. Weil alle, die selbstständig sind, können es nachvollziehen. Es wird niemand irgendwie an der Tür klopfen und sagen, hallo, warum sind Sie nicht bei der Arbeit erschienen? Und das hat mir unheimlich geholfen, einfach zu wissen, okay, um 9 Uhr ist er im Kindergarten und dann fahre ich dahin. Und wir leben ja hier sehr remote auf einer Farm Und die Zeit davor, wo Bodhi noch klein war, wir sind ja hier ausgewandert, da war 5 Monate alt und ich erinnere mich noch, wie ich ja hier Kreise gelaufen bin auf unserer Farm. Zum Glück ist die ja sehr groß, aber ja, einfach auch sehr alleine war mit Bodhi in der Trage, allein in der Natur, was auch schön ist, aber eben nicht nur. Wir sind ja auch soziale Wesen und ich weiß, dass ich mich da am Anfang schon auch ein bisschen einsam gefühlt habe. Und ich kann sehr gut alleine sein mit mir und meditieren und Yoga machen und Rituale und all das genieße ich auch. Aber ich brauche auch irgendwie so ein bisschen Input von außen und Lebendigkeit und das hat mir dann so gefehlt. Und da hab ich das plötzlich wieder so ein bisschen mehr bekommen, auch durch einfach andere Eltern kennenlernen. Kinder sind ja eine wundervolle Möglichkeit, auch sich sozial zu vernetzen oder andere Menschen schneller kennenzulernen, glaube ich. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, wenn man mit Kind auswandert, muss ich sagen. Das meinte neulich Anniki zu mir, dass wenn sie jetzt auswandern würde, dass es viel schwerer für sie wäre, Leute kennenzulernen, weil einfach durch andere Familien, man kommt ins Gespräch. Genau, und das hat für mich einen großen Turning Point gegeben, einfach öfter rauszukommen, kleine Veranstaltungen im Kindergarten. Und ja, mir kommt es ehrlicherweise schon viel länger vor, dass Bodhi da bei Salty ist. Also heißt der Kindergarten Salty Elephants, sehr niedlich, die salzigen Elefanten. Und ja, da geht er jetzt hin, 4 Tage die Woche und ist da sehr, sehr happy und wir sind sehr happy und das hat für mich eine große Veränderung, ich sag mal so ein Uplift gegeben. Also ich kann sagen, seit letztes Jahr im September und natürlich hatten wir herausfordernde Momente in diesem Jahr, aber würde ich sagen, es ging für mich gefühlt immer mehr bergauf. War das für dich auch so?
Ja, auf jeden Fall. Für mich fühlt sich das genauso an. Ich finde es auch richtig toll, dass Bodhi bei Salty sein darf und sich auch so wahnsinnig wohlfühlt. Und dass es so auch eine sehr nette Gruppe von Menschen und Eltern ist, die sich da gefunden haben. Und wir haben jetzt auch gesehen in den letzten Wochen und Monaten, es finden immer wieder Veranstaltungen unterschiedlichster Art statt. Jeder macht immer irgendwas und man ist ständig irgendwo eingeladen. Und sind wirklich sehr, sehr nette Menschen. Ja. Das fühlt sich richtig cool an und klar, das Wichtigste ist, oder eine der allerwichtigsten Dinge ist, dass wir das Gefühl haben, dass es dem Bodhi gut geht, finde ich. Und das war auch immer wieder der Punkt, auf den wir zurückgekommen sind, oder ich zumindest, in den Tiefen und in den herausfordernden Zeiten, wo wir uns gesagt haben, was machen wir denn jetzt hier eigentlich, ist das überhaupt das Richtige, was soll das denn, hätten wir nicht einfach in München bleiben sollen, da war doch eigentlich alles schon so schön und perfekt. Und was mich immer wieder zurückgeholt hat, war die Gewissheit, dass ich ganz sicher wusste, das, was wir hier gerade machen, ist für Bodhi total super. Ist total toll. Und das hat der ganzen Sache einfach so einen Halt gegeben und so viel Sinnhaftigkeit. Auch wenn wir ihn selber befragen, er geht auch gerne in sein Zimmer in München. Er hat ja hier kein Zimmer, weil wir im Tiny House wohnen, in einem Zimmer. Wenn wir dann in München
müssen in der Wohnung sind. Darüber sprechen. Wir leben seit 2 Jahren auf 25 Quadratmetern in einem Raum. Ja. Müssen wir gleich noch drüber sprechen.
Genau, und dann gibt er uns auch regelmäßig Feedback auch. Er will wieder zurück nach Portugal und auf die Bodhi Farm. Und manchmal, wenn ich ihn abhole und wir dann auf die Farm zufahren, sagt er, die Bodhi Farm ist so schön.
Oh.
Und ich sehe ihn halt hier einfach immer draußen rumlaufen, seine Abenteuer genießen auf dem Land. Traktor fahren, Bagger fahren, spielen. Wir haben einen Spielplatz gebaut und genau, also das erfüllt mich wahnsinnig zu sehen, wie gut es ihm hier geht, auch wenn wir an den Beach gehen und so. Also da bin ich mir ganz sicher, dass es jetzt dafür die richtige Entscheidung war. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Und natürlich dann auch diese Anstrengungen der letzten 2-3 Jahre, dass wir hier auf der Farm mal an den Punkt kommen, wo wir sagen können, jetzt kann man ja mal hier so leben, dass man sich so einigermaßen wohlfühlt. Ja, wir haben ja 3 Tiny-Häuser, 2 noch für Leute, die hier wohnen und eine Family und bauen ja gerade unser Haus. Schon seit über einem Jahr und alles ist so jetzt in so einem Fortschritt, in so einem Stadium, wo wir sagen können, wir sind ein bisschen über den Berg, wir haben das ganze Land mit einer guten Infrastruktur versorgt.
Genau, wir sprechen gleich noch so über die, vielleicht die Meilensteine oder die von 2024, was alles so passiert ist seit letztem Jahr, was hier noch so, was haben wir weiter kreiert auch auf der Farm, das wollen wir gleich drüber sprechen.
Genau, können wir gleich noch drüber reden, also genau all das hat dazu geführt, dass ich so das Gefühl habe, jetzt kann man langsam mal wieder richtig schön ausatmen und das Land ist viel besser bewohnbar als noch in den letzten 2 Jahren. Und natürlich die wahnsinnige Vorfreude auf unser neues Haus. Jetzt nach Kommen von einem sehr großen, sehr schönen Haus, dann 3 Jahre Tiny House, 25 Quadratmeter und jetzt wartet hoffentlich bald in einem Jahr circa wieder ein sehr spannendes Haus auf uns. Wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, wir bauen da aus Hanf und mit ganz nachhaltigen Materialien. Und das ist ein total cooles Projekt, was wir da gerade realisieren. Genau, und gefühlt ist gerade so ein bisschen Countdown und wir sind auf der, ja, in Anführungsstrichen Zielgerade. Man ist nie am Ziel, wenn man auf einer Farm wohnt, weil es natürlich immer so viel zu tun gibt. Das aber soll aber nicht negativ behaftet sein, sondern wir haben ja auch gesagt, dass irgendwie, wenn wir hier das wirklich, wenn sich das unter Beweis stellt, dass wir hier bleiben in Portugal und wenn sich auch die Dinge, die für uns wichtig sind, sprich Verbindungen zu anderen Menschen, Freundschaften und einfach so dieses Gefühl zu haben, dass wir hier erfüllt sind, ist es hier eigentlich ein enkeltaugliches Projekt, sage ich immer. Mhm. Also das ist was, man arbeitet hier an Dingen, die einfach Bestand haben könnten für die nächsten 20, 30 Jahre. Auf so einer Farm könnte man zum Beispiel auch, wenn wir mal alt sind, Grandmas und Grandpa natürlich auch toll mitwohnen noch. Gibt immer irgendwelche kleinen Aufgaben auch
wenn
noch.
Wenn Rudi das dann will, ne?
Wenn er das will, natürlich. deswegen enkeltauglich. Ich würde mich hier auch in 30 Jahren noch sehen, theoretisch, ja, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie uns das vielleicht vorstellen. Mhm. Und deswegen, genau, auch wenn es hier immer so viel zu tun gibt, ist es einfach eine wahnsinnig schöne Arbeit, hier kreativ und selbstgestalterisch tätig zu sein. Es ist gar nicht so, es ist ja immer so viel zu tun auf so einer Farm, sondern wenn man den Rhythmus anpasst, dann kann man oder kann ich das eigentlich die ganze Zeit total genießen, weil es ist was Gestalterisches, was ganz anderes, was ich früher gemacht habe. Mhm. Man ist die ganze Zeit draußen und das ist ja auch ein Grund, warum wir in den Süden gegangen sind. Es ist einfach wunderschön, immer draußen zu sein, ja, finde ich. Und es ist halt hier in Portugal besonders schön. Odi läuft jetzt noch barfuß im Kindergarten. Letzte Woche hier noch nackt auf dem Spielplatz rum. Das Wetter lässt es zu und wir stehen auf und Bodi ist schon draußen am Spielplatz oder Sandkasten und dann geht der Tag los und wir gehen eigentlich abends wieder rein, wenn es dunkel ist.
Ja.
Und das genieße ich sehr, muss ich sagen. Und ja, das ist einfach eine super schöne, ja, Lebensform im Moment. Ja,
ja, das ist vielleicht auch nochmal schön zusammengefasst, komprimiert, die Antwort auf die Frage, warum wir überhaupt ausgewandert sind. Weil ich ja wirklich gerne gemeinsame Visionen umsetzen und kreieren und und dazu gehört auch das Leben draußen in der Natur, wie du gerade gesagt hast, wo wir wirklich wahrscheinlich 90% der Zeit, ich nicht unbedingt, weil vieles meiner Arbeit findet vor dem Computer oder eben vor der Kamera statt, leider oft drinnen, aber aber sonst das Farmleben, das Leben von Bodi findet eigentlich 90% draußen statt. Ja, lass uns doch mal darauf eingehen. Also eine weitere Frage, die hier gekommen ist. Was hat sich in diesem Jahr alles auf unserem Grundstück verändert?
Hm.
Ja.
Willst du die vielleicht gleich beantworten?
Oh Gott. Also es ging los, dass wir letztes Jahr angefangen haben, jemanden zu suchen. Wir hatten ja ein Jahr lang die Evi hier bei uns wohnen. Das war Bodis Babysitterin, eigentlich so ein bisschen wie ein Au-pair-Mädchen. Und es hat sich aber eher so ergeben. Also wir haben nicht sozusagen aktiv gesucht. Und sie hatte tatsächlich meinen Podcast gehört. Und das hat sich total schön gefügt. Und das war so, ja, auch Bodis erste, ich sag mal, Bezugsperson außerhalb der biologischen Familie, wenn man so möchte. Und die war wirklich ein großes Goldstück für über ein Jahr. Und dann hat sie eine eigene Familie gegründet und ist sozusagen auch andere Wege gegangen und dann war aber für uns klar, wir brauchen hier weiter Unterstützung auf der Farm. Für diejenigen, die anderen Folgen nicht gehört haben, wir haben hier 17 Hektar. Das kann man sich schwer vorstellen. Also es sind mehrere Fußballfelder. Wie viele Fußballfelder genau?
Weiß nicht. Keine Ahnung.
Viele. Ja. 10, 20 oder?
Ja, schon mehr.
Also mehr.
Auf jeden Fall.
Mehr als 20 Fußballfelder.
170.000 Quadratmeter.
Also okay, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Gut. Also auf jeden Fall ziemlich groß. Das wird natürlich nicht alles bewohnt und das ist natürlich überall nicht Wohnrecht oder Baurecht oder sowas, sondern es ist auch einfach, sag ich jetzt mal, Raum, Natur auch einfach natürlich, ne, diese Fläche. Und dann haben wir auf jeden Fall nach jemand Neuem gesucht und haben dann auch wirklich einen aktiven Post gemacht. Ich glaube auch letztes Jahr kurz vor Weihnachten hier in den ansässigen Facebook-Gruppen und dann hatten wir viele, viele Bewerber, die zum Glück du alle durchgegangen bist, also viele, viele, viele Bewerber. Und wir haben tatsächlich aktiv auch eine kleine Familie gesucht, die in einem Tiny House wohnen würde, also sag ich mal eine minimalistische Familie mit einem Kind, was vielleicht auch so alt ist wie Bodi, die den Traum haben, auf einer Farm zu leben, die Expertise mitbringen, Vorerfahrung mitbringen im Bereich eben Permakultur, Farming, vielleicht auch Gartenanbau, Kochen, eben weil die ganzen Früchte und das Obst und was wir hier so anbauen für die Selbstversorgung, das muss halt auch verarbeitet werden. Genau, und deswegen haben wir jemanden aktiv gesucht und haben dann, ich weiß noch, wir hatten irgendwie, du hast mir dann 3 Fotos gezeigt und dann war irgendwie ziemlich schnell klar vom Foto, direkt, also man hat ja so ein direktes Gefühl und ja, wenn man weiß oder davon ausgeht, dass wir Energiewesen sind, dann kommt natürlich schon eine gewisse Energie und Aura rüber, einfach auch vom Foto und genau, und für uns war total wichtig, dass der Vibe stimmt. Also uns war ganz wichtig, dass die Energie stimmt, weil wir leben hier wirklich sehr eng. Also wir, hier ist das Tiny House und man sieht das andere Tiny House da unten schon. Und das heißt sehr nah und man muss sich auch einfach freuen, wenn man diese anderen Menschen trifft. Also es ist wirklich eine, ja, eine Co-Living-Situation. Und ich würde sagen, dass dieses Jahr haben wir unheimlich viel gelernt, wenn es darum geht, wie lebt man eigentlich zusammen mit anderen Menschen, was bringt das alles mit sich für Herausforderungen. Ich weiß noch, wir sind hier angekommen und wir haben gesagt, also eine Community sind wir auf keinen Fall. Und trotzdem sind wir es dann irgendwann geworden in einer Art und Weise. Also weiß ich nicht, Community ist ja wahrscheinlich auch die Definition, dass man das, ja, das allen gemeinsam gehört. Das ist natürlich irgendwie nicht der Fall, sag ich mal, auf dem Papier. Und das bringt wiederum andere Herausforderungen mit sich. Genau, aber so, sag ich mal, ging das los das Jahr mit, sag ich mal, mit der größten Veränderung, dass neue Menschen hier eingezogen sind zu uns und zu Twan, der, sag ich mal, hier so der Guardian des Landes war für gute 3 Jahre und auch schon hier gelebt hat, bevor wir hergekommen sind. Den haben wir quasi mit übernommen und er wollte auch gerne hier bleiben und genau, und dann ist die Family eingezogen. Elena und Tito und Noel und ja, und die sind dann im Februar gekommen aus Italien. Das war dann so schon die größte Veränderung. Wir haben eine Terrasse bauen lassen für ihr Tiny House, damit sie geschützter sind. Genau, damit es nicht so krass reinregnet, dass sie irgendwie so ein Carport haben. Das haben wir dann gemacht, noch kurz bevor die angekommen sind im Februar. Das war dann so die erste große Veränderung. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Tag, wo sie angekommen sind. Das war irgendwie schon aufregend, weil man muss dazu sagen, wir haben uns wirklich blind, also gedatet per Zoom quasi mit der Familie und dann einfach, wir haben uns vorher nie getroffen und dann gesagt, okay, wir leben jetzt zusammen. Also es ist schon auch ein bisschen wild von uns. Also schon auch, genau, da würde ich sagen, das war so eine der größten Veränderungen, ne, was ja auch komplett unser Jahr mit kreiert und bestimmt hat. Also die Zeit, die wir jetzt zusammen verbracht haben, die Erfahrungen, die Learnings, die Herausforderungen, die wir auch zusammen hatten in dieser Zeit, die Entwicklung, die Vision, die sich weiterentwickeln durfte dadurch. Und dann natürlich alles, was sonst auf der Farm passiert ist, im Hinblick dann, ich weiß noch, wir haben dann im April, wo meine Fehlgeburt war, ist dann so viel Raum entstanden, ne? Und wir dann beide so irgendwie sehr optimistisch. Das ist ja, glaube ich, eine unserer größten Stärken und gleichzeitig auch Schwächen, dass wir diesen naiven Optimismus haben oder diesen, so einen Enthusiasmus, so naiven Enthusiasmus, so, ja, komm, lass doch mal jetzt einen Retreat hier bei uns auf dem Land machen, ne? So. Aber die Idee war natürlich auch, meine Arbeit, die ja vor allem online stattfindet, auch physisch hier auf dieses Land zu bringen, was für mich auch unheimlich wichtig ist. Und dann haben wir, genau, ihr habt dann angefangen, den Dom aufzubauen. Der ist ja auch erst dieses Jahr aufgebaut worden überhaupt, der Yoga-Dom. Mhm. Die Männer, also du, Twan und Willem, ne? Das war auch nochmal ein großes Projekt. Vorher stand da nämlich einfach eine Holzplattform. Und genau, und dann haben wir sozusagen gesagt, okay, der Dom steht jetzt haben wir ja einen Raum, jetzt könnten wir theoretisch ja auch einen Retreat machen und sind da irgendwie so im April dann so, ach komm, lass doch dann mal im Oktober hier einen Retreat machen irgendwie. Und das war ja so, genau, das haben wir dann da so entschieden. Und daraufhin kam dann ja sich mal der Stein so richtig ins Rollen eigentlich, ne? Mhm. Aber vielleicht möchtest du nochmal einsetzen da beim Yoga-Dom. Weil so im März.
Genau, die Frage war ja eigentlich, was ist eigentlich alles passiert in diesem Jahr?
Ja, das ist alles passiert.
Ja, genau. Und so ging das Jahr los und da sind wir sehr happy, dass Family zu uns gekommen ist. Und genau, du hast ja schon gesagt, wir haben das Tiny House, was dort stand, nochmal ein bisschen optimiert, was dazu gebaut, haben das gleich an dem zweiten Tiny House auch nochmal gemacht. Und dann kam der Dome, dann die Idee des Retreats und weiter haben natürlich auch vorher schon unsere Projekte, das Land einfach auf so einen Stand zu bringen. Und das ist ja auch Teil der Vision, dass wir sagen, wir wollen hier ein Land kreieren, wo man Dinge tun kann, die Sinn machen. Das steht ja eigentlich über allem so ein bisschen. Sinn für uns, für unsere Familie, für die Menschen, die hier leben, für die Natur oder vielleicht auch für andere natürlich. Und unsere Vorstellung ist halt so, dass wir erstmal ein Setup dafür brauchen. Und das heißt, wir haben auch nochmal weiterhin ganz viele Straßen hier aufgerissen. Wenn ich Straße sage, ist es keine asphaltierte Straße, sondern eher ein Feldweg oder so. Aber dann hunderte Meter lang, wir haben uns auch einen Bagger gekauft vor 2 Jahren. Und dann werden die Straßen aufgerissen. Das sind auch Riesenprojekte eigentlich. Und dann muss man dann Elektrik reinlegen, Starkstrom, Teichwasser, Frischwasser, Leerrohre, die dann verkabeln in alle Richtungen. Und da sind wir dieses Jahr sehr weit gekommen. Wir haben eigentlich das ganze Land, dort, wo wir uns bewegen.
Das jetzt, hast du ja auch vor allem mitgemacht.
Ja,
ne?
Mitgemacht, natürlich.
Woher weißt du eigentlich, wie es geht?
Ja, es ist kein großes Hexenwerk. Natürlich.
Also ich würde mir nicht zutrauen, Starkstrom zu verlegen und Wasser zu verlegen und mit dem Bagger die komplette Straße aufzureißen.
Nee, gut, wir hatten ja auch Hilfe. Also Strom haben wir die Elektriker geholt. Wir haben die Kabel rein verlegt. So die einfache Arbeit. Wir haben aufgegraben, Kabel rein verlegt, die Rohre rein verlegt, das Wasser verbunden. Dann haben wir alle 3 Teiche miteinander verbunden, die auch richtig weit voneinander entfernt sind. Der eine ist 80 Höhenmeter tiefer als der oberste und 1-2 Kilometer weiter unten. Also man kann sich vorstellen, die Distanzen und dann alle 100 Meter Boxen gebaut, wo man Strom hat und Wasser. Das braucht man einfach, wenn man so ein Land vernünftig auch bearbeiten will oder auch wenn man ein Feuerrisiko vielleicht eindämmen möchte. Wenn es mal brennt, haben wir ziemlich viele Anschlusspunkte jetzt, wo wir löschen können. Genau, das ging damit los und dann weiter war natürlich im Fokus unsere Permakulturgärten weiterzumachen. Das macht ja Elena, was richtig cool ist. Dann haben wir ein neues Potato- und Strawberry-Field angelegt, wo wir auch ein bisschen außerhalb von den Hochbeeten einfach on larger scale sozusagen einfach Nahrungsmittel produzieren können. Weil ein Traum von uns natürlich, einen größeren Prozentsatz der Lebensmittel, die hier wachsen können, einfach selbst anzubauen. Weil wir haben die Fläche und wir haben das Wasser. Letztendlich, du brauchst eine gute Erde, du hast Sonne, das ist hier alles da. Der Limiting Factor ist immer Wasser hier und da haben wir natürlich ein Land, wo wir sehr, sehr viel Wasser haben, eigenes Wasser, Teichwasser. Und das heißt, im ganzen Permakulturanbau steht nichts im Wege. Dann haben wir ein Citrus Hill gebaut mit Bulldozern, einfach um unser Haus rum, an der Südlage, wo es eine gute Chance gibt, dass die noch wirklich wachsen, weil die sind sehr, sehr sensibel, haben wir auch jetzt gelernt. Wir haben auch leider ein paar Fehler gemacht, obwohl wir ganz viele Leute gefragt haben, wie wir das bauen sollen. Genau, haben wir so 3 Terrassen angelegt, wo ganz viele Zitrusbäume sind.
Ist ja ein riesiger Bulldozer gekommen.
Ja, genau. Und das geht dann da los und dann musst du da Wasser verlegen und Irrigation-Systeme und die Bäume pflanzen richtig und hoffentlich klappt es.
Ich muss gerade, bei dem Wort Bulldozer muss ich übrigens eben gerade dran denken, wie eine Mama neulich zu mir meinte, ja, also unser Kind ist jetzt 2 Jahre alt. Wir sind jetzt erstmal hier angekommen in Portugal und das ist jetzt erstmal nicht die Zeit für einen Bulldozer, ja. Wir reißen jetzt hier, wir verändern jetzt hier erstmal nichts, ja, an dem Haus, wo wir jetzt reingezogen sind oder in dem Garten. Das ist keine Zeit für einen Bulldozer. Und wir beide so, war Bulldozer, alles aufreißen, wunderbar, kleines Kind, komm, machen wir alles gleichzeitig.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein langfristiges Projekt, aber wir haben jetzt schon so viel Gewissheit, dass wir es zumindest mal für einige Jahre hier machen wollen. Stand jetzt ja hoffentlich. Für immer, mal gucken. Also die Dinge verändern sich natürlich. Und dann ist die Gewissheit so groß, dass wir das jetzt machen wollen und nicht noch mehrere Jahre warten. Genau, dann haben wir mit diesem Citrus Hill begonnen, die bepflanzt, Zitronen, Mandarinen, Orangen, alle möglichen Sorten, was total schön ist. Noch einen zweiten Growdome aufgebaut, das ist ein Gewächshaus. Eins hatten wir schon, da wachsen jetzt, das klappt auch super, da gab es auch ganz viele Bedenken hier von den ganzen Permaculture Consultants, die sagen, nein, es ist kein Platz für ein Gewächshaus, viel zu heiß und so. Aber wir freuen uns so sehr über unseren ersten Growdome. Da wachsen die Bananen, die Papayas, die Maracujas. Also wirklich eine absolute Freude. Es ist einfach total herrlich.
Ja, es ist Little Bali, wenn man da reingeht.
Ja, mit ganz wenig Aufwand. Und genau, dann haben wir die Domes gemacht und dann kam dann Retreat immer näher. Da haben wir erstmal den Schuppen abgerissen, wo die Farmküche hin sollte.
Ja, muss wirklich nochmal dazu sagen, also ne, die Idee war eben zu sagen, wir bringen hier so meine Arbeit wirklich auch aufs Land und ich habe es auch total vermisst, nach vielen, vielen Jahren einfach vor allem primär online zu arbeiten, mit Menschen wirklich auch vor Ort zu arbeiten und dieser Wunsch, einen eigenen Dom oder beziehungsweise einen eigenen Raum zu haben, zu füllen, mit meinen Statuen, mit meiner Energie, mit meinen Ideen und Vorstellungen, das war schon immer ein Traum von mir. Und gleichzeitig war es dann so, dass wir waren dann noch im in Deutschland im August, ne, haben noch ein bisschen Ferien gemacht. Und dann sind wir irgendwie zurückgekommen Anfang September und wir so, ach du Scheiße, das Retreat ist ja in 6 Wochen. Wir haben weder Toiletten, Duschen für öffentlichen Gebrauch, also wir gehen hier seit 2 Jahren auf dem Eimer, ne? Also wir auf eine Trockentoilette im Tiny House, da kann man jetzt nicht irgendwie 20 Leute drauf schicken, so, geht gar nicht. Das ist ja auch unser Privathaus, so davon mal abgesehen, aber waren so, okay, warte mal ganz kurz, okay, wir haben keine Toiletten und wir haben auch keine Küche, wo wir dann irgendwas anbieten können an Verpflegung, so, ne? Und dann waren wir halt so, ach so, ja, noch 6 Wochen bis zum Retreat, ne? Und dann ging es aber richtig los. Dann ist ja.
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, weil normalerweise bin ich eher das Gegenteil.
Aber Stichwort langfristige Planung?
Nee, wir hatten es schon alles geplant und.
Nee, aber irgendwie.
Irgendwie waren diese August-Holiday hat irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen zu sehr entzerrt, weil wir waren ja noch hier, da war noch Ende Juni, Juli und dann sind wir langsam los. Genau, und hatten aber dann vorher noch nicht begonnen eben mit den Arbeiten. Mhm. Dann war auch jeder im Urlaub hier und dann kamen wir zurück und hatten einfach noch irgendwie 6 Wochen Zeit oder so, glaube ich.
Ja, man muss dazu sagen, dass Juli, August hier ist sozusagen in was auf der Ebene von Arbeit und ne, so beim Haus ist da auch nichts vorangegangen. Das sind ja nicht nur 6 Wochen, das sind eigentlich 8 Wochen oder lang auf jeden Fall, die Ferien hier. Und da arbeitet auch niemand, da passiert hier nichts und da ist dann halt Hochsaison von den Urlaubern, die kommen alle. Da war irgendwie auch so ein bisschen so tote Hose, ne?
Ja, irgendwie haben wir das unterschätzt. Und immer eigentlich, wieder. Ja, naja, das ist ja auch, das ist ja schon gesagt.
Aber ohne diesen Enthusiasmus würden wir die Dinge eben auch nicht machen.
Genau.
Ja. Das ist eben auch das Ding. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu, ein bisschen naiv an die Dinge heranzugehen. Also sei es an die Auswanderung, sei es daran, Eltern zu werden, ein Kind zu kriegen.
Na klar.
Oder auch eine Farmküche zu bauen und einen Retreat auf dem eigenen Land zu veranstalten, Marcel war dann irgendwie in Lagos, hier in einem benachbarten Städtchen und kam zurück und war völlig frustriert. Und er so, ja, also ich habe jetzt da nochmal ganz kurz den Hotelgarten gesehen. Also, das sieht so schön aus. Also die haben da, ja, also, es ist wirklich alles gepflegt und es ist richtig schön. Und jetzt sollen hier in 4 Wochen die Leute kommen. Also ich weiß nicht, also die werden ja enttäuscht sein und also es ist ja, also man muss ja wirklich sagen, ein Retreat-Center, wo wir dann auch uns an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, warte mal, warum haben wir das nicht einfach in einem externen Retreat gemacht, warum nochmal nicht, wo einfach alles steht, wo man einfach nur reinkommen muss, wo man alles mieten kann, wo die professionalisiert sind, nur auf Retreats und das ist ja unser Privatland, ja, und wir waren dann wirklich so kurz, ganz kurz, warum machen wir das nochmal? Ne, da waren wir schon kurz.
Naja, der ursprüngliche Gedanke war ja, und so hatten wir auch die Pläne gemacht.
Ja, die Vision.
Die Vision ja, war
vor,
so, dass
vor
wir auch.
Vor 4 Jahren war die Vision folgendermaßen.
Genau. War auch so, dass wir hier unser Haus gebaut hätten, Apartments und eine Yogaschala. Und die Vision war, dass du deine Arbeit hier auf dem Land machst.
Genau.
Und da hat sich jetzt.
Aber nicht, dass die Leute auf dem Land wohnen.
Genau, und da hat sich in der letzten Zeit auch was verändert. Wir wollten dann auch, war zu kostenintensiv und dann. Warst du dir auch noch ein bisschen klarer geworden, dass du das nicht dauerhaft hier auf dem Land haben möchtest? Aber wir wussten schon intuitiv, es ist irgendwie doch schön, Menschen hier zu haben und auch gerade deine Leute. Und das war ja auch die Idee des Landes. Und da hatte ich ja vorhin angefangen, dass wir irgendwann mal hier, sag ich mal, einen Fertigstellungsgrad erreicht haben, wo man unterschiedliche Sachen machen kann, weil wir machen das Land ja nicht nur für uns und für den Bodhi. Sondern wir wollen, dass hier total tolle Sachen passieren, die Sinn machen. Dass hier Permakulturkurse vielleicht gegeben werden, dass mit Kindern was passiert, vielleicht sogar auch ein Kindergartenprojekt. Wir starten jetzt demnächst mal mit einmal in der Woche. Wir haben und wir haben die Pferde hier und dann haben wir Julia, die Pferdetrainerin ist, die auch schon mit behinderten Kindern gearbeitet hat. Und wenn sowas ins Rollen kommt, dann geht mein Herz auf, weil dann denke ich mir, ah, das macht wirklich Sinn. Und genau so hätte ich das gerne. Und wir haben ja gesagt, wir sind dafür da, die Infrastruktur hier, den Platz zu bauen. Und dann brauchen wir Menschen auch von außen, die Visionen haben, die sagen, wow, könnte ich das vielleicht hier machen? Und dafür brauchst du Dinge wie eine Küche, Toiletten, Wege, vernünftigen Strom und all sowas. Und das war ja die Grundidee. Wir haben dann auch gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach mal. 3 Jahre arbeiten wir nichts anderes als an dem. Und deswegen freut es mich jetzt wahnsinnig, dass es jetzt langsam, genau nach 3 Jahren, so ins Rollen kommt. Und der erste Startschuss war eben dein Retreat. Mhm. Aber um es noch fertig zu erzählen.
Also die 6 Wochen davor.
Irgendwie war dann August. Und dann war auch erstmal die Idee, natürlich nur so eine Outdoor-Kitchen zu bauen. So, ja, machen wir irgendwie schnell und so, kriegen wir hin. Das hat sich dann auch wieder verändert, weil wir haben das Haus abgerissen, haben irgendwie alles, was man ausbauen konnte, ausgebaut, die ganzen Türen, die Fenster.
Du meinst das Wohnhaus abgerissen?
Das Wohnhaus, genau. Und dann,
die Leute wissen gar nicht mehr, was wir jetzt alles abgerissen haben. Also genau, Schuppen abgerissen, Wohnhaus abgerissen.
Unser Wohnhaus und alles, was man wiederverwerten konnte, das waren halt so alte Holzfenster, die 30 Jahre alt waren. Dann habe ich einen Plan für die Küche gemacht und dann ist es irgendwie ein Haus geworden, diese Küche tatsächlich. So ein kleines.
Von außen sagen die Leute, jetzt wenn wir aufs Land kommen, ah, da wohnt ihr, das ist ja euer Haus. Also, nee, nee, das ist die Küche.
Genau, und dann ist ja, das lag halt ein bisschen an der Planung, dass es jetzt irgendwie dann haben wir alle Materialien verwertet und haben hier die Carpenters engagiert und dann war der Startschuss, dann ging's los. Die haben in dem Haus gearbeitet. Ich habe unten neben dem Dom haben wir uns auch entschieden, richtige Wassertoiletten einzubauen. Für die, die das hören, sagen sich, ja, ist ja völlig normal, aber du brauchst natürlich Kanalisierung oder einen Kanal.
Ja, genau, Kanalisation, das sind alles so Sachen, finde ich.
Genau, die man gar nicht so versteht. Und wenn du halt im Naturschutzgebiet wohnst, dann gibt es halt keine Kanäle. Und dafür muss man selber sorgen. Und wir haben uns entschieden, da auch nochmal zu investieren und haben einen Bioseptic-Tank hier eingebaut. Auch nochmal ein Projekt, wo wir sagen können, dann können wir auch richtige Toiletten hier einbauen, was glaube ich echt schön ist für die Menschen.
Und auch ein Luxus ist für uns übrigens.
Für uns,
nach 3 Jahren im Eimer machen.
Genau, und dann habe ich angefangen, das Toilettenhaus zu bauen neben dem Dom. Mhm. Dann kamst du eines Tages um die Ecke, meinst
nachts du, kam ich mit der
nachts,
Idee.
Du Schatz, weißt du was, wir brauchen noch Duschen. Habe ich ganz vergessen. Weil wir machen ja dynamische Meditation oder Dancen oder sowas und dann sollen die hier Essen verschwitzt. Dann hatte ich aber schon angefangen, mit der ganzen Plattform alles verlegt.
Um Gottes Willen.
Und dann musste ich das ganze Ding wieder umbauen und dann noch irgendwie umkonzipieren, dass da noch Duschen reinpassen. Und dann ging es los, dass
wir
uns das
immer
Wetter...
Wir kommen immer meine guten Ideen immer nur nachts, leider.
Genau, und dann kam das Wetter, hat uns echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann wird's echt eng. Und dann haben auch hier Leute, die sich echt mit Bau auskennen, gesagt, it's not gonna happen. It's not gonna be finished, guys.
Ja.
Auch Twan war hier, der sich gut auskennt mit Bau, sagt, no,
das wird nichts.
Es wird nichts. Wird einfach nichts.
Ja, und viele von euch haben, glaube ich, auch auf Instagram das mitverfolgt. Ich habe das ja immer schön reportermäßig immer da so den Progress reingestellt und die waren schon auch alle leicht besorgt, glaube ich, dass es nicht mehr fertig wird.
Ich mag das ja auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen Herausforderung und Ansporn und die Option, dass es nichts wird, die gibt's einfach nicht. Ja, das ist ja klar. Und dann haben wir zum Glück auch Leute gefunden, die richtig gut mitgemacht haben. Auch nochmal ein Dank an Chris, einen super guten Carpenter und Andres hier aus der Gegend, die echt alles gegeben haben. Wir haben dann teilweise nachts einen Strahler aufgestellt. Bis 4 Uhr nachts habe ich noch auf der Terrasse Sachen montiert. Und es hat tatsächlich auf die letzte Minute geklappt.
Und ich glaube, es waren parallel, waren hier, glaube ich, einmal, ich glaube, ich habe 4 oder 5 Baustellen waren parallel hier auf dem Land gerade, ne? Ja. Große Baustelle oben, das Haus, die Wasserleitung, Stromleitung aufgerissen, die komplette Straße mit dem Bagger. Septiktank wurde aufgerissen. Dann habt ihr Duschen und Toiletten gebaut und die Küche, also 6 oder 5 Baustellen.
Ist ja auch egal, auf jeden Fall ging es richtig rund.
Es war enorm.
Aber es ist natürlich
die 6 Wochen.
Genau, und es war super schön dann zu sehen und dann, wie gesagt, war es schlechtes Wetter und das ist dann ganz schlecht zum Bauen hier. Und das hat es dann verlangsamt, aber wir haben es geschafft und dann, genau als deine Teilnehmerinnen kamen, hatten wir auch herrlichstes Wetter, es war alles herrlich. Und es war auch total schön zu sehen und da wusste ich dann auch wieder, warum wir das machen wollen, weil es einfach wirklich toll ist, das zu teilen mit anderen Menschen auch. Und das war so ein Startschuss dafür und danach ging es dann auch weiter mit so ein paar kleineren Projekten. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Feiern jetzt hier mit 40, 50 Leuten, Nikolausfeier und Geburtstagsfeiern. Ich hatte auch im Sommer nochmal einen Spielplatz gebaut neben dieser Küche. Aus Holz, richtig schön und das vereint jetzt sozusagen, das ist so das Herz der Farm, mittendrin, mitten in der Natur steht hier diese Farmkitchen und dieser Spielplatz daneben und genau, und es war wunderschön zu sehen, wie das jetzt alles so zum Leben erweckt wird, es haben auch ein paar Leute gesagt, dass jetzt irgendwie so eine neue Art der Magie so ein bisschen auf die Farm gekommen ist und es freut mich total, dass wir jetzt da so einen großen Schritt weitergekommen sind. Ja, und parallel gab es natürlich noch andere Projekte, die es halt auf der Farm gibt. Wir haben ja mit unserer Wiederaufforstung weitergemacht, haben ganz viele Zäune gezogen, auch für unsere Pferde, haben einen neuen Pferdestall nochmal oben hingebaut, Wege gebaut, also es, genau, noch einige neue Chickens dazugenommen, den Chickenstall nochmal weiter ausgebaut und
eine Ente haben wir auch und einen Hahn.
Es ist richtig viel passiert und deswegen auch eingangs. Es ist nicht langsamer geworden, sondern schneller, aber manchmal, man sagt ja auch manchmal sind die Dinge, also gerade größere Projekte sind einfach immer erstmal hart, bevor sie leicht werden. Mhm. Und das ist auch in Ordnung und die Freude ist dabei und ich freue mich, dass wir jetzt einen Stand erreicht haben, wo wir sagen können, wow, ja. Jetzt kommt so die nächste Stufe. Jetzt suchen wir ja gerade nochmal jemand Neues, der den Zwan ersetzt. Da haben wir vor 3 Monaten angefangen zu suchen, aber tatsächlich noch keinen gefunden.
Genau, also falls ihr das hört und einen starken, sympathischen Handyman, also bitte Pitta-Konstitution, ja, also wir brauchen hier Energie, Power, Feuer, wäre gut, also ein Handyman, der Bock hat, hier in einem richtig schönen Tiny House mit Meerblick bei uns auf der Farm zu leben und hier mit anzupacken. Also bitte weitergeben, das ist hier wirklich eine echte Lebensperspektive.
Also ein Pärchen wird auch gehen, aber ehrlicherweise Familie geht nicht, weil sich das Tiny House von dem Tiny House, in dem die Familie lebt, unterscheidet. Es hat praktisch nur einen Bedroom und die Family hat 2. Einer hat ein Satteldach und das ist ein Flachdach. Das heißt also, mit Familie klappt es wirklich nicht, auch wenn man denkt, es klappt, aber das klappt nicht.
Ja.
Genau, also genau. Falls jemand es spannend findet, super gerne melden. Wir würden uns freuen.
Genau. Ich ergänze vielleicht nochmal so diesen Teil über das Leben jetzt hier auf der Farm und wie viel Leben jetzt hier reingekommen ist mit dem Retreat, wo ich ja auch sagen muss, das war ja auch so ein Austest, ne? Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt hier wirklich, ja, ich würde gerne noch kurz ergänzen, diesen Teil, wie schön das auch für mich war, als die Retreat-Teilnehmerinnen dann endlich hier waren. Das war schon ein großer Moment für uns und ja auch so ein Austesten, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn tatsächlich auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, fremde Menschen hier sind. Viele von denen, die hier waren, die kannte ich schon persönlich aus anderen Retreats oder Trainings von mir. Aber dennoch, ja, es ist natürlich unser Privatland, wo wir hier irgendwie leben, ne? Und das war irgendwie auch einfach erstmal so ein Ausprobieren. Und tatsächlich hat sich das total schön angefühlt. Aber es liegt natürlich auch an den Menschen meiner Community. Also an dieser Stelle, einfach eine ganz große Liebe und Wertschätzung einfach an euch. Weil ich hätte mir wirklich keine bessere Gruppe vorstellen können, ja. Also die waren alle wahnsinnig, wahnsinnig lieb und wertschätzend und dankbar und umsichtig und achtsam und haben das irgendwie sehr zu schätzen gewusst, auch dass sie bei uns hier irgendwie, ja, bei diesem schon auch ein exklusives Retreat ja irgendwie dabei sein durften und haben das, glaube ich, alle sehr genossen. Also ich habe häufig die Worte gehört von, ihr lebt hier im Paradies und Wanda, weißt du eigentlich, dass du im Paradies lebst? Und Wanda, weißt du eigentlich, dass du den absoluten Jackpot gezogen hast? Und solche Sachen habe ich öfter gehört. Und da war ich einfach auch total glücklich und berührt, weil wir leben ja jeden Tag hier. Und ich glaube, ihr kennt das auch aus eurem Leben, dass man manchmal die Dinge ja gar nicht mehr so... Also ich sehe das natürlich schon, wie wunderschön wir hier leben. Aber es ist natürlich auch mal auch total schön, das irgendwie gespiegelt zu kriegen. Und andere, die einem beschreiben, wie sie das hier erleben und wie viel Frieden sie hier empfinden auf dem Land und wie sehr sie zu sich gekommen sind oder solche Dinge, ne, wo ich dann denke, so wow, das ist so schön, das jetzt auch zu teilen, diese Schönheit, die wir hier kreiert haben die letzten 3 Jahre und das wirklich auch mit anderen zu teilen. Und wie Marcel schon gesagt hat, ist das auch unsere Intention, hier wirklich auch das zu teilen, was wir hier kreiert haben in der Form von Retreats. An dieser Stelle werde ich immer gefragt, leben denn die Leute auch bei euch auf dem Land? Nein, wir machen sozusagen nicht den Hotelanteil. Also die Leute haben alle außerhalb gelebt. Das funktioniert hier tatsächlich sehr gut. Dadurch, dass es viele, eine große Urlaubergegend hier ist, viele Airbnbs gibt und Hostels gibt. Und das hat irgendwie sehr gut geklappt. Und die Leute sind mit dem Auto dann hergekommen und haben Fahrgemeinschaften gebildet. Und das hat echt sehr unkompliziert geklappt. Und alle fanden das auch ziemlich, ziemlich gut so in diesem Format. Genau, und für die Fragen, ja, es gibt auch nächstes Jahr im Mai wieder eins, also gerne an meine Assistentin schreiben. Und ich freue mich jetzt auch, dieser Spielplatz, den du gerade erwähnt hast, ist wirklich auch ein absoluter Traum, weil das ist etwas, was es in Portugal tatsächlich wenig gibt, sind Spielplätze. Also das ist etwas, was uns aufgefallen ist. Wir sind da in Deutschland ja sehr verwöhnt von den öffentlichen Spielplätzen. Da gibt es ja ganz viele so öffentliche Einrichtungen und das gibt es hier einfach nicht so, ne? Weil Portugal auch einfach sehr viel ärmer ist, glaube ich, als Land und das gar nicht so die Gelder dafür zur Verfügung hat. Und dann haben wir halt, beziehungsweise Marcel hat ja einfach einen traumhaften Spielplatz bei uns im Garten Eden, in unserem Obstgarten gebaut und jetzt sind wir eigentlich fast jeden Tag da. Und an dieser Stelle, Trampolin, ja, ist eine gute Investition, weil ich habe neulich dieses Gespräch gehabt mit einer Mama, die meinte auch so, ein Trampolin, das lohnt sich doch vielleicht gar nicht, sagen irgendwelche Leute. Und wir sind jeden Tag auf dem Trampolin. Also entweder einer von uns oder die Kinder. Also immer ist irgendjemand auf dem Trampolin und die können sich da mal austoben. Also das ist eine super Investition. Und da haben wir auch echt ein gutes investiert, ne, was ihr richtig in den Boden eingelassen habt mit dem Bagger. Da eignet sich der Bagger dann auch wieder. Und hatten jetzt, wie Marcel schon gesagt, das erste Nikolaus-Event. Und das war einfach, muss ich sagen, das allererste Mal, seit wir auf diesem Land sind. Wir haben ja auch Bodis Geburtstag hier gefeiert im September. Aber da war ich total angespannt. Und jetzt am 6. Dezember war ich das erste Mal mit so vielen Menschen so entspannt bei uns auf dem Land. Klar, beim Retreat war ich dann irgendwann auch entspannt, aber am Anfang war ich natürlich doch schon angespannt. Klappt alles und mit dieser ganzen Phase davor. Konnte das so richtig genießen und freue mich jetzt für alles, was jetzt, also ne, wie du gesagt hast, wir haben jetzt wirklich so diese Grundlage, du sagst ja auch mal dieses Setup geschaffen. Ich würde sagen, so 90% auf dem Land ist so geschafft, was wir schaffen wollten. Ne? Also, und jetzt steht eigentlich ja, habe ich da übertrieben mit 90%?
Ja,
vielleicht
auf
80%?
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem immerhin, also in 3 Jahren. Also das finde ich Wahnsinn. Mhm. Und jetzt steht irgendwie so das Setup mit dieser Küche, mit dem Spielplatz, dass jetzt irgendwie regelmäßig kleine Events vielleicht stattfinden. Und da freue ich mich einfach total drauf. Mhm. Auch so, ja, weil die Intention ist ja auch, Menschen wirklich zu verbinden und zusammenzubringen. Also das ist wirklich auch eine der Intentionen, Menschen in der Natur zusammenzubringen, Familien, Kinder. Und das passiert hier jetzt gerade so, ne? Und das ist total schön, finde ich, jetzt auch so gegen Ende des Jahres hat das nochmal so richtig, weiß ich nicht, ist nochmal so richtig alles zusammengekommen, finde ich, in dieser Art und Weise, wie wir uns das auch erträumt haben. Okay, nächste Frage, würde ich sagen. Ich überrasche dich ja immer, weil Marcel hat die Frage nämlich vorher übrigens nicht gelesen. Und ich stelle einfach mal so random eine Frage rein. Denkst du manchmal an das Haus am Starnberger See und kommen manchmal Gedanken wie, wie wäre es, wenn? Vermisst du das manchmal?
Ja, natürlich. Gerade in den letzten Monaten und Jahren habe ich immer wieder reflektiert und dadurch, dass auch meine besten Freunde da in Berg wohnen, bin ich immer wieder dort und hab die Gelegenheit, dort reinzuspüren.
Du fährst manchmal auch noch am alten Haus vorbei,
ich
ne?
Ich fahre nochmal dran vorbei und guck mal den Hang hoch und spüre nochmal rein. Und es war ein wunderschönes Haus. Und
gibt es auch noch, steht da noch.
Genau, und bin aber wirklich überrascht, über mein Gefühl, was mir sagt, nee, das ist jetzt Teil der Vergangenheit. Und wir haben auch öfters mal überlegt, wenn es die Möglichkeit geben würde, konjunktiv hin oder her, können wir da nochmal rein und sowas. Die gab es nämlich, weil das Haus jetzt wieder verkauft wird. Und die neue Eigentümerin hat mir damals versprochen, sie ruft mich an als Ersten und so, weil für uns war es ein großer Schritt und ich habe so viel Herzblut in das Haus reingesteckt. Und dann meinte sie, ja, wie versprochen, melde ich mich jetzt bei dir. Und für mich war ganz klar, dass es im Moment keine Option ist, da zurückzugehen. Ich bin super dankbar für diese Zeit. Und wir wissen ja, die Natur da im Süden von München, in Berg am Starnberger See, ist ein absoluter Traum. Es ist wirklich wahnsinnig herrlich. Und aber ich, für den Moment genieße ich auf jeden Fall dieses neue Leben, total diese Wildheit, die es hier gibt, diese Freiheit, die Weite, die Natur, das Meer und aber auch einfach alles Neue, was das Leben hier so mit sich bringt, einfach. Die Werte oder die Qualitäten, die mich damals definiert haben, die zählen hier irgendwie gar nicht. Hier kommen lauter Leute zusammen, die so ein eigenes Ding machen und du, man kennt sich nicht und auch, was weiß ich, wie soll ich sagen, Qualifikationen, die ziemlich hoch, wie soll ich sagen, bewertet werden in Deutschland. Ich spreche jetzt nur mal von Deutschland oder sowas. Die haben hier einen deutlich geringeren Stellenwert. Und wenn du da jetzt irgendwie ein super Business aufgebaut hast und im E-Commerce dich gut auskennst und Multichannel Retail gemacht hast und sowas, das interessiert halt hier erstmal jetzt mal so keinen natürlich. Und da ist mir auch nochmal ein bisschen bewusst geworden, für mich jetzt selber, ich habe, also zum einen ist es natürlich immer sehr viel Glück, ja, wenn man hat sehr viel Glück, dass man in Europa, in Deutschland geboren ist, die geografische Lage, dann muss man die Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen und dann machst du es nicht alleine, sondern im Team oder die Mitarbeiter. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen, wenn es mal irgendwie total toll gelaufen ist und ich bin total dankbar, dass es jetzt in meinem Leben vorher super gelaufen ist, mit der Firma, die ich aufgebaut habe, mit der Hilfe von allen Beteiligten. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich das, was ich damals gemacht habe und sowas, auch gnadenlos für mich so ein bisschen überschätzt habe. So, oder wenn du in dieser Welt dann bist und dann sind da Berater um dich rum und Analysten und so, sind ja alles Jobs, für die man irgendwie sehr gut studiert und sowas, genau. Und all das ist hier einfach völlig anders. Mhm. Und dieses neue Leben, das, also ich will damit nur sagen, einfach die Welt mal wieder mit komplett neuen Augen sehen zu dürfen, auch neue Tätigkeiten erlernen zu dürfen und auch in Kontakt mit ganz anderen Menschen zu kommen, finde ich einfach super erfrischend. Also das bin total dankbar für alles, das, was ich vorher dort leben durfte. Und ich finde es auch immer noch total schön dort und finde es cool, wenn Menschen dort leben und das total genießen. Aber jetzt für mich und für meinen Teil, für meine Familie, für Bodhi, wahrscheinlich auch für dich, ist das jetzt so einfach gerade einfach ein sehr lebhaftes Lebensmodell und mit Zukunft und mit Perspektive und genau. Und deswegen kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen, zurückzugehen. Du weißt es ja auch immer, wenn ich wieder nach München fahre. Ich bin öfters in München, um mich um meine Mom zu kümmern. Kriege ich auch immer so ein bisschen schlechte Laune. Mhm. Also ich genieße es auch, ja, zurück in den Komfort, alles das, was man so hatte, alles das, was vielleicht auch selbstverständlich schon war, einfach die Infrastruktur, die Kultur, einfach all das, was man in so einer Großstadt dann auch hat und bekommt, ist total schön, aber ja, das Gefühl, was für mich dann entsteht, im Kontrast zu dem Gefühl, was ich hier habe, ich kann es immer noch nicht ganz genau einordnen, woher es kommt, aber ist irgendwie einfach nicht das beste Gefühl. Also vielleicht ist es auch so ein Gefühl, nein, ich will, also wenn das in Portugal nicht klappt, ist das nicht das Modell, was ich leben wollen würde. Ich hätte auch noch gar keine Antwort auf die Frage, was wäre es denn dann, wenn es hier nicht klappt.
Ja.
Genau, aber deswegen weiß ich für den Moment, dass ich das nicht vermisse, dass ich aber super dankbar für die Zeit bin, die wir dort hatten.
Mhm.
Ja, wie geht's dir denn damit? Ich meine, du warst ja, kann ich mir erinnern, wir haben gestern unser 7-jähriges oder 7. Jahr sozusagen hinter uns gebracht.
Haben wir abgeschlossen. Fast 7. Jahr.
Ins 8. Jahr. Und genau, sozusagen vor 7 Jahren haben wir uns ja kennengelernt und kurze Zeit später haben wir ja schon den Umzug aus Bali gemacht. Du hast damals in Bali gelebt und nach 4 Monaten bist du dann schon ins Haus nach Berg gezogen und du hast es super gefeiert.
Ja, total.
Du hast es so schön gefunden.
Gott,
du fandest es so toll. Wie geht's dir denn damit?
Die Fußbodenheizung, ja genau. Also wenn ich zurückschaue, hier ist auch so eine Frage, gibt es noch Gedanken an die Rückkehr? Wie angekommen fühlt ihr euch? Das können wir gleich nochmal beantworten. Aber Gedanken an die Rückkehr sind, wenn, dann tatsächlich immer so Gedanken, oder wenn ich an das Haus in Berg denke, dann sind es immer diese Komfortgedanken, ne? Die so in der Badewanne liegen. Ach schön, du schenkst mir noch einen Tee ein, danke sehr. Fußbodenheizung, begehbarer Kleiderschrank. Ja, man muss sich ja vorstellen hier, also wir leben, wie gesagt, auf 25 Quadratmetern und unser Kleiderschrank ist halt, ja, ein bisschen so wie in so einem Camper halt, ne? Also ich habe jetzt auch nicht wenig Klamotten so und also alles reingestopft. Also wenn ihr den aufmacht, dann fällt euch alles entgegen, weil es so chaotisch ist, wenn man es einfach anders gar nicht hinkriegt. Das heißt, wir haben oben noch in dem Bestandshaus, von dem ich auch immer streame, wo wir am Anfang auch gewohnt haben, was allerdings ziemlich feucht ist und wir leben jetzt hier im Tiny House sehr schön warm und trocken. Ja, das sind dann so Gedanken. Also da sind unsere Klamotten im Moment, die wir dann immer hoch und runter tragen ins Tiny House oder ne, so hin und her die Wäsche. Und wo ich dann so dran zurückdenke an so Komfortmomente. Also so und so, ah, das schöne Bett und das einfach so Space haben, ne? So schönes warmes Yogazimmer unten irgendwie, ne? So. Das sind so Momente, wo ich irgendwie dran zurückdenke. Aber es gab ja auch einen Grund, warum und diese Initiation, ich weiß, du hast auch öfter darüber nachgedacht, das Haus zu verkaufen, aber diese wirklich, ich sag jetzt mal, initial Bewegung kam ja schon auch viel von mir, ne? So, lass uns gucken, wo können wir eine gemeinsame Vision kreieren? Wir beide haben Visionsarbeit gemacht, wo können wir vielleicht sonst leben in Europa? Und also es gab ja irgendwie was in mir, wo ich gemerkt habe, dass dieses Leben in Berg, wie du sagst, die Natur ist wunderschön. Viele sagen, das ist wunderbar, da zu leben. Und das ist es bestimmt auch. Und man kann da bestimmt ein glückliches Leben führen, gar keine Frage, ne? Aber die Frage ist so, was wünscht man sich für sich selbst? Was ist einem wichtig? Was für Werte? Und auch für vielleicht dann eben auch, wenn man ein Kind kriegt, verändert sich das ja nochmal mehr. Und für mich war dieser Community-Aspekt, den ich eben auch aus Bali kannte, total wichtig. Also irgendwie so, ja, in Anführungsstrichen diese like-minded people und so, wo man irgendwie merkt, so ja, das ist, ja, da findet man viele Anknüpfungspunkte, da ist man, ja, gibt es vielleicht gemeinsame Interessen oder eine gemeinsame Weltanschauung, und die findet man bestimmt auch in Bayern, gar keine Frage, ne? Also das ist, und trotzdem hatte ich so das Gefühl, mehr in der Natur, in der Wärme, in der Sonne, und ja, und das tun wir jetzt. Und ich habe es gestern, glaube ich, zu dir gesagt, als wir so ein bisschen so ein Recap gemacht haben über diese 7 Jahre und über diese Anfangsvision, die wir kreiert haben, die ja zwischenzeitlich, die ja auch wieder auf dem Prüfstand standen, und wir gesagt haben, ah, ist es das eigentlich wirklich und können wir das realisieren, und wenn ja, wie, ne? Und diese Idee irgendwie von like-minded people, die zusammenkommen und so eine Art von Community, und dieses Gefühl ist jetzt zum Beispiel bei der Nikolaus-Party, gab es dieses Gefühl für mich zum allerersten Mal. Und ich finde, das ist auch nochmal so eine wichtige Message, wenn man auswandert, dieses Durchhalten und Geduld zu haben, weil ich glaube, wir alle wissen, Freundschaften, die brauchen einfach Zeit, auch um zu entstehen, und Verbindungen brauchen Zeit, um zu wachsen und sich wirklich auch kennenzulernen, und jeder hat irgendwie sein Familienleben, jeder hat sein Busy Life, und ja, das ist hier auch, finde ich nochmal, ne, es braucht hier wirklich auch Proaktivität und auch ein bisschen Anstrengung, Leute zusammenzubringen und zu sagen, komm, lass uns das machen. Und jetzt haben wir irgendwie auch diese Infrastruktur hier, das irgendwie auch regelmäßig sowas machen zu können, was total toll ist, Menschen wirklich zusammenzubringen und so ein eigenes kleines Dorf zu kreieren, was wir hier auch schon so tun auf unserem Land, und jetzt, sag ich mal, das auch ein bisschen zu erweitern. Und ja, da muss ich sagen, ne, auch zu dieser Frage, wie angekommen fühlt ihr euch? Kannst du ja auch gleich mal sagen, wie angekommen du dich fühlst, aber ich muss sagen, so, es gibt ja diesen schönen Satz, so das Zuhause ist da, wo das Herz ist oder wo die Menschen sind eigentlich, ne? Dass die Menschen das Zuhause ausmachen oder ein Zuhausegefühl ausmachen. Was gibt uns das Gefühl, zu Hause zu sein, uns wohlzufühlen, uns angekommen zu fühlen? Und das sind ja vor allem auch zwischenmenschliche Beziehungen. Und das muss ich sagen, das hat sich jetzt für mich in diesem Jahr total verändert, ja, auch zu dieser Frage, was ist anders in diesem Jahr? Dass jetzt für mich auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen wachsen, und es ist jetzt irgendwie so, wir wollen jetzt den Jahreswechsel auch zum allerersten Mal hier feiern mit 3 anderen Familien, mit Kindern. Witzigerweise alles Deutsche, aber nicht, also es hat sich so ergeben. Ja, die auch hier ausgewandert sind aus Berlin, zwei Familien, und ja, die irgendwie alle eine ähnliche Vision von ihrem Leben verfolgen, hier in Portugal leben wollen, und da habe ich so das Gefühl, da entwickelt sich gerade einfach was in eine sehr schöne, positive Richtung mit Beziehungen, und das gibt mir auch das Gefühl, mehr angekommen zu sein. Also im Moment muss ich sagen, wenn ich sagen würde, wie viel Prozent bin ich angekommen und wie viel Prozent denke ich an Deutschland und möchte zurückkommen, dann würde ich sagen, ich fühle mich, ja, so 75% angekommen und fühle mich gut hier, und vielleicht manchmal so, vielleicht auch 80% sogar angekommen, und 20% sind dann noch so manchmal so, ne, so Momente, wo ich dann denke, auch so die Weihnachtszeit, die Jahreszeit, manchmal vermesse ich dann so ein bisschen, ne, so den Schneematsch, ne, so, aber so die runterfallenden Blätter, wenn meine Mutter mir dann Fotos aus Hamburg schickt, oder ne, so irgendwie die Weihnachtsmärkte, also so ein bisschen so dieses, so was man so aus Deutschland kennt und der Kindheit und der Kultur, das sind schon so Momente, wo ich dann manchmal Deutschland vermisse, ne, oder diese Annehmlichkeiten, die man einfach in Deutschland hat, ne, so tolle Ärzte überall, so Drogeriemarkt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon die DM hier erwähnt habe, aber ich bin großer Fan. Genau, und der erste Gang, wenn ich in Deutschland bin, DM. Naja, und ja, so solche Dinge vermisst man dann irgendwie, ne? So, aber die meiste Zeit bin ich sehr, muss ich sagen, bin ich echt happy und glücklich, hier zu sein jetzt, und für mich immer mehr angekommen. Und es ist so schön, das jetzt auch sagen zu können, wenn ihr euch ja noch an den letzten Podcast erinnert, der von vielen Tiefen geprägt war und Herausforderungen, jetzt irgendwie so auch zu sagen, hey, irgendwie, es hat sich gelohnt, irgendwie durchzuhalten, und das Ankommen auch ein Prozess ist. Das ist nicht so, okay, angekommen, zack, mache ich einen Haken hinter. Also ja, wir sind mit unseren Möbeln hier angekommen vor 3 Jahren, aber angekommen, so in allen Schichten unseres Seins, so in unserer Prägung, in unserer ja, Konditionierung, Kultur, alles, was wir kannten aus Deutschland, irgendwie so, das ist, würde ich sagen, ein ongoing Prozess, das Ankommen auch. Mm. Oder wie angekommen fühlst du dich denn?
Ja, es ist...
Also erstmal Prozent, also was würdest du sagen?
Prozent, boah.
Auch so 80 oder?
Ja, wahrscheinlich sowas. Also ich habe mir jetzt die ganze Zeit die Frage gestellt, also was bedeutet eigentlich Ankommen wirklich und welche Grundbedürfnisse sind damit verknüpft? Ich glaube, das kann man nicht so generalisieren. Ich glaube, für die meisten würde wahrscheinlich zählen, ich fühle mich wirklich angekommen, wenn ich die Menschen um mich drum habe, die ich liebe und die mich erfüllen. Und also natürlich im ersten Linie ist erstmal die Familie. Wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man die Familie um sich rum haben kann, das ist ja auch nicht selbstverständlich, natürlich. Also allein für die Paare, die sich trennen oder da gibt es ja auch viele Beispiele, wo das also eigentlich von der Situation schon schwerer wird. Mhm. Manche sind angekommen, weil sie sagen, ich muss in der Stadt wohnen, weil ich habe einen sehr hohen kulturellen Anspruch, ich bin Musiker oder ich mache Kunst oder sowas und habe ich like meine People, die finde ich halt sonst nirgends. Also es gibt ja die unterschiedlichen Bereiche, warum man ankommt. Ganz viele fühlen sich hier angekommen, weil sie jeden Tag ins Meer gehen.
Ja, absolut.
Und sagen, es kann passieren, was will, in Anführungsstrichen heute noch. Wow, ich fühle mich so genährt und war schon drin und in der Natur und im Sonnenaufgang. Also das kann ich total nachvollziehen. Genau, also was natürlich immer, ich glaube, die Verbindungen zu Menschen, das ist das Wichtigste im Leben für die meisten Menschen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du auswanderst. Weil du gehst erstmal von, in Anführungsstrichen, zumindest geografisch von einigen Menschen, die dir wichtig sind, weg. Und auch zu realisieren, dass du natürlich so eine Freundschaft, die organisch seit 30 Jahren gewachsen ist oder sowas, der Schulfreund. Du gehst durch die unterschiedlichen Lebensphasen zusammen. Die Schule, dann entweder die Uni oder Ausbildung und man hat einen Freiheitsgrad, der ist unglaublich. Man fährt nach Hawaii, surft, weiß nicht, was man nächsten Monat macht. Also das Leben verändert sich ja in den Dekaden so unglaublich. Weißt du, 20 Jahre später haben viele Familie und machen einfach dann hauptsächlich das, was kompatibel ist mit Kindern oder sowas. Und sagst du nicht, das ist ein schönes Leben. Und also diese Gemeinsamkeit wird man wahrscheinlich, weil man ja leider nicht irgendwie 300 Jahre alt wird, nicht mehr aufbauen in dem Leben. Mhm. Weil, also so viele Jahre haben wir halt einfach nicht mehr wieder, um zu sagen, ach cool, die nächsten 40 Jahre, oder ich kann zurückblicken, wenn ich 90 bin und so. Das heißt, die Qualität, die ist, die wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen und das Gefühl finde ich schon auch ein bisschen bitter natürlich.
Ja.
Weil das hat natürlich auch was von einer unglaublichen Vertrautheit. Mhm. Auch wenn man jetzt auch wie bei mir, da gab es so auch immer mal wieder ein bisschen Schwierigkeiten in den freundschaftlichen Beziehungen und es ist dann so, dass man sich nicht immer gleich nah ist, weißt du, über eine lange Zeit, dann hat man unterschiedliche Lebenswege und die teilt der andere oder nicht. Der Kontakt ist zwar immer da, aber mal intensiver und weniger intensiv und einfach auch das Gefühl, egal wie so ein Kontakt in der Zwischenzeit war, von dieser Innigkeit und so, die ich dann schon auch verspüre. Letztens waren wieder Freunde da hier in Portugal. War total schön, auch wenn wir gar nicht so viel Kontakt haben. Diese Qualität wirst du hier wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Hm. Da muss man einfach ehrlich sein, weil einfach die Lebensphasen einfach jetzt so unterschiedlich sind. Weißt du, einfach dieses Jugendliche und dann die 20er Jahre und sowas. Das finde ich schade und das finde ich auch ein bisschen traurig natürlich.
Klar, da würde ich hier direkt mal mit einer Frage reingrätschen, damit wir ein bisschen hier durchkommen. Wir haben nämlich auch einige Fragen hier auf dem Zettel und zwar, also diese Frage, du beantwortest gerade schon ein bisschen, ne? Wie klappt es bei euch mit Freunde finden? Mhm. Sie hat geschrieben hier, wir wollten auch an die Agave auswandern, aber haben uns dort immer ein bisschen alleine gefühlt. Mhm. Wie geht ihr damit um?
Genau, dann hake ich da nochmal kurz ein. Also einmal diese große Qualität von alten Freundschaften und sowas. Da hoffe ich einfach, dass man das auch durch, was weiß ich, die geografische Entfernung einfach nochmal weiter aufrechterhalten kann, intensivieren, weil das kannst du eigentlich durch nichts ersetzen.
Ja. Aber wie du schon sagst,
das ist so. Aber das Schöne ist natürlich auch, wenn du jetzt von München nach Hamburg ziehst, dann hast du, glaube ich, ein größeres Problem, weil dann ziehst du in einen Bereich von Menschen, die ja in Hamburg wohnen und da auch schon ihr Leben haben und ihre Freunde und auch strugglen und sagen, boah, ich komme gerade nochmal dazu, mein Kind aus der Schule zu holen und wenn ich zweimal in der Woche irgendwie mit dem telefoniere, ist eh schon viel. Aber das ist hier anders, weil hier kommen Leute hin, die sich alle entschieden haben, ihren eigentlichen Homespot zu verlassen. Und alle haben Interesse daran, neue Freundschaften zu kreieren. Zumindest ist es hier so. An der Algarve weiß ich nicht, wie das ist. Das sind andere Menschen. Also
wir sind in der Südwestallgabe.
Genau, das ist ein komplett anderer Vibe. Das ist sehr viel
Südallgabe, genau.
Sehr viel Holiday, sehr viel Engländer, die halt ihre Ferienhäuser haben oder sowas. Also kein so echtes Leben ist, wie wenn du, wir fahren super gerne an Gardasee zum Beispiel. Mhm. Und wenn du im November an Gardasee fährst, wirst du feststellen, ah, ist ja ein Urlaubsrevier, da ist ja niemand. Mhm. Und hier sind Leute einfach
ganzjährig.
Du kannst im Januar in die Pizzeria gehen und da wirst du Leute treffen, die du kennst und die hier wohnen und ihre Kinder in die Schulen bringen und sowas. Und das ist halt sehr schön hier, weil die Leute alle auf der Suche sind nach Verbindungen auch. Also der eine mehr, der andere weniger. Und da muss man gucken, wo findet man Anknüpfpunkte. Und am Anfang hatten wir schon auch ein paar Enttäuschungen, wo wir dachten, wir können nicht richtig dazu, so ein bisschen. Mhm. Gestern hatte ich mit einem neuen Elternpaar gesprochen aus dem Kindergarten. Die meinten, ja, wir haben uns jetzt hier wie ein Fremdkörper gefühlt, mhm, weil es war halt einfach die ganz normale Family aus Berlin und er, mhm, hat eine Marketingagentur. Mhm. Die haben erst gedacht, wir können ja gar nicht so richtig hin, bis sie festgestellt haben, ja, warte mal, ja, es ist ein bisschen anders hier, aber wir alle sind wahnsinnig offen und wahnsinnig nett. Und deswegen, wie geht es mit den Verbindungen? Du hast es vorhin schon erwähnt, mit Kindern ist es natürlich eine totale Einladung, weil du, ja, weil du ständig Möglichkeiten hast, auf Kindergeburtstage zu gehen, abholen, wegbringen, Kindergarten, das geht immer gut. Und dann natürlich immer wieder durch Aktivitäten, die Leute, du gehst zum Strand und triffst eigentlich immer wieder die gleichen Leute. Ja. Und auch durch Kinder kommst du natürlich in Kontakt. Und wenn du keine Kinder hast oder dann ist es natürlich immer gut, den Hobbys nachzugehen. Dann gehst du hier zum Surfen. Es gibt so viele Gruppen hier. Der, ja, eine macht, keine Ahnung, Brazilian Jiu-Jitsu. Der nächste macht Wingfoilen, Surfen, Kiten. Es gibt für alles Gruppen. Und es ist eigentlich, ich finde es relativ einfach hier, Leute kennenzulernen. Oder du bist interessiert an, weiß ich, alternativen Lebensstilen. Es gibt Farming-Gruppen, Permakulturgruppen, noch und nöcher. Es gibt auch jede 5 Minuten irgendeinen Kurs, den du hier machen kannst. Oder irgendeinen, ja, Workshop. Das ist auch besonders hier, finde ich, in der Gegend. Ja. Und ich glaube, wenn du dich da in irgendeiner Weise engagierst, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, hier in Verbindung zu gehen. Weil eben die meisten hier eben nicht schon seit 20 Jahren wohnen, sondern eher sowas wie seit einem Jahr, 3 Jahren. Es gibt so die alte Riege, wie die, unsere Nachbarn hier, die seit 10 Jahren hier wohnen. Ja. Aber die meisten sind irgendwie sowas alle so um die 3 Jahre, würde ich sagen. Mhm. Deswegen, deswegen ist es relativ einfach, glaube ich, im Vergleich zu, man zieht von München nach Hamburg oder nach Barcelona. Und dazu kommt auch nochmal, dass die meisten ja nicht diesen regulären Bürojobs nachgehen, dass sie sagen, ich bin um 8 weg und komme um 7 Uhr abends wieder, sondern sie sich ihr Leben schon so gestaltet, dass sie mehr Zeit haben.
Richtig.
Und das ist auch nochmal ein großer Faktor, einfach zu sagen, ja klar, ich bin ja hier, um einfach ein anderes Leben zu führen. Ja.
Total.
Genau, wie fühlt sich das denn für dich an?
Ja, ich glaube auch, es ist, glaube ich, also der eine Punkt, jetzt auch zu dem, zu der Frau, die das gefragt hatte, ne, die das auch versucht hatten auszuwandern. Ich glaube wirklich, ein Key ist wirklich das, die Geduld und das Durchhalten auch, weil man lernt vielleicht schnell Menschen kennen. Die Leute sind tendenziell alle offener. Es ist eine große internationale Community, also von Menschen, wie du sagst, ne, aus Frankreich, aus Israel, aus Italien, aus Polen, aus der Niederlande, aus Deutschland. Das heißt, man hat, man spricht die ganze Zeit Englisch. Die Portugiesen sprechen alle super Englisch. Alle sind sehr offen, so grundsätzlich. Sonst würden sie wahrscheinlich auch gar nicht ausgewandert sein. Aber so wirklich, glaube ich, Freundschaften, also wenn man jetzt wirklich von Freundschaften ausgeht, in einem, ich sag jetzt mal, eine Stufe tiefer. Im Englischen sagt man ja sehr schnell, jemand ist a friend, it's my friend. Im Deutschen unterscheidet man ja nochmal so Bekannte und Freunde, ne? So, und ich glaube, man kann super schnell Bekannte finden, aber dann, dass es wirklich zu einer wirklichen Freundschaft wird, wo man wirklich sagt, hey, das ist jemand, dem erzähle ich auch irgendwie Dinge über mich, wenn es mir mal wirklich schlecht geht, oder auf den kann ich mich verlassen, wenn ich Hilfe brauche. Das, glaube ich, braucht einfach Zeit, würde ich sagen, jetzt so aus meiner Erfahrung. Und wie du sagst, so diese gemeinsamen Erfahrungen, die man mit Freunden hat aus der Schulzeit, diese Verbindung, diese Vertrautheit, einfach die über Jahre gewachsen ist, wo man ja auch unheimlich viel Zeit hatte noch, so, ne? Diese Zeit, das kann man nicht nachholen, so, das kann man nicht ersetzen, diese Qualität, da würde ich dir auch total zustimmen. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe zum Beispiel das Glück, ja, du hattest dieses Jahr Besuch von deinen alten Freunden aus Deutschland, ich hatte auch Besuch von 2 meiner engsten Freundinnen, von Joy und Aniki, die jeweils auch 1-2 Wochen hier geblieben sind. Letztes Jahr Kati, ja, Joy war, glaube ich, auch schon mehrfach hier. Genau, also das, wo ich einfach, ne, die mich dann auch besuchen kommen und wo wir dann, wo ich sagen muss, dass ich es fast manchmal besser finde, dann im Ausland zu leben, weil die Leute sich dann sagen, naja, Portugal mache ich noch ein bisschen Urlaub oder ist es eh schön, da bleibe ich mindestens eine Woche. So, ne, wo man jetzt, wenn wir sagen wir mal, wir würden jetzt nach Hamburg gezogen sein, würden die Leute ja nicht eine Woche bei uns bleiben, sondern vielleicht mal einen Tag oder zwei. Und dadurch hat man irgendwie natürlich unglaublich viel Quality Time. Also ich habe jetzt 2 Wochen halt mit Aniki verbracht, ne, was halt Wahnsinn ist. Also wo hat man denn wirklich Zeit, 2 Wochen mit einer Freundin, sag ich mal, viel Zeit zu verbringen? Ich habe auch versucht, irgendwie noch zu arbeiten so ein bisschen, aber ne, das finde ich irgendwie auch nochmal, muss ich sagen, Vorteil, wenn man ausgewandert ist, dass die Freunde dann wirklich auch besuchen kommen und man dann wirklich auch, ne, mal so länger Zeit hat irgendwie zusammen. Mhm. Das fand ich schon, finde ich schon auch sehr, sehr schön. Genau. Und ja, ich glaube, es braucht einfach Zeit und Geduld und dann kristallisieren sich irgendwie auch so die Leute raus. Ich glaube ja fest daran, dass Beziehungen auch leicht sein dürfen. Genauso wie eine Liebesbeziehung fließen darf, darf es auch in Freundschaften fließen. Und ich glaube, mit der Zeit merkt man dann auch, mit welchen Menschen fließt das einfach auch leicht. Mhm. Okay, lass uns doch mal hier ein bisschen zum Endspurt kommen. Hier nochmal so ein paar Fragen einfach so ein bisschen abhaken, sag ich jetzt mal. Die Frage, wächst euer Kind zweisprachig auf? Ja, also Bodi kann tatsächlich schon Englisch und Deutsch natürlich. Und tatsächlich, ich bin immer wieder überrascht und geschockt, wenn ich ihn Englisch reden höre, wie gut er Englisch spricht. Also er weiß dann tatsächlich auch, Pocket bedeutet Tasche und solche Dinge. Und also es ist, ja, doch, er kann schon ziemlich gut Englisch und ich glaube Portugiesisch, also sie sprechen im Kindergarten Englisch, Deutsch, Portugiesisch. Deutsch, weil einfach 2 oder 3, glaube ich, Betreuerinnen Deutsche sind. Und genau, und dann Portugiesisch eben auch noch. Und ich glaube, er spricht das, glaube ich, noch nicht, aber er versteht das, glaube ich, schon einigermaßen. Genau. Das dazu. Kind, Kita und Schulsystem, ist das empfehlenswert in Portugal? Das ist etwas, womit wir uns gerade auch beschäftigen, ne?
Also ich weiß noch zu wenig drüber, muss ich sagen. Ich rutsche da jetzt erst gerade so rein und wir unterhalten uns jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, immer wieder intensiver drüber. Was ich cool finde, du hast ja selber die Erfahrung gemacht. Du warst auf der Montessori-Schule. Auf der Waldorfschule und dann auf einer staatlichen Schule. Und wie deine persönlichen Erfahrungen waren, das heißt, du hast selber echt die Erfahrung gemacht, wie das ist in einem alternativen Schulsystem. Wir haben hier alternative Schulsysteme aus aller Welt eigentlich. Jetzt hat gerade wieder ein Schulsystem aus Brasilien, Thea hier, eine Schule eröffnet. Dann haben wir eine Waldorfschule, wir haben die klassische Schule, International Schule. Also es gibt schon ausreichend Schulen. Wir sind halt hier nicht im Ballungsgebiet. Ja, wenn du mal nach Waldorfschulen suchst oder sowas, wirst du sehen, es gibt irgendwie 30 um Lissabon und nur eine in der ganzen Südallgäu. Mhm. Also das liegt einfach daran, dass hier viel weniger Leute leben im Süden. Es gibt super spannende Projekte, es gibt, sag ich jetzt mal, viel Progress, aber man muss natürlich mit Sinn und Verstand, also je nachdem, also es gibt ja die unterschiedlichsten Sichtweisen auf die unterschiedlichen Schulsysteme. Das ist sehr unterschiedlich und das kann man auch nicht so gut diskutieren, ja, wenn jemand da irgendwie meint, nein, ich finde Frontalunterricht einfach schlecht, dann ist es so. Genau, weil es so eine persönliche Erzeugung ist, ist irgendwie so ein bisschen, erinnert mich manchmal an Covid und da gibt es ja auch dann die 2 Lager, ja, die sagen Impfen ja oder nein und so. Ist ein bisschen schade, dass man da nicht so, manchmal nicht so ganz gut offen drüber diskutieren kann, weil natürlich dann derjenige, der in den Diskurs geht, gleichzeitig natürlich auch seine Entscheidungen immer wieder in Frage stellt und wenn die Entscheidung so ist oder ein Kind betrifft, was ja gerade sich in dem System befindet, ist es halt.
Okay, Schatz, aber lass uns nicht zu weit abschweifen, sondern einfach nur, wie ist das hier?
Ja, es gibt, ich würde mal sagen, es gibt eine gute Auswahl. Wenn du natürlich in keinem Ballungszentrum wohnst, dann ist es immer mit Fahrzeit verbunden. Das ist in Deutschland aber auch so.
Du würdest sagen, es gibt eine gute Auswahl, das würde ich zum Beispiel nicht sagen.
Es gibt die klassische portugiesische Schule, wo viele Freunde, die hier schon lange wohnen, auch Lehrer, ausgebildete Lehrer, sagen, das ist eine gute Schule. Mhm. Die es auch unter Beweis gestellt haben, ihre eigenen Kinder dort haben, die jetzt gerade studieren und promovieren und sowas und sagen, nee, die waren hier, aber haben in der Waldorfschule angefangen im Süden. Also das örtliche Schulsystem wird als gut befunden.
Wird von vielen sehr hinterfragt, wollte ich mal sagen.
Ja, genau, da geht es eben schon los.
Meiner Bekannten und Freunde würden ihr Kind niemals dahin schicken, wollte ich mal kurz sagen.
Ja, genau. Und viele meiner Freunde und Bekannten sagen, das ist eher gut.
Da geht's schon wieder los.
Da geht's schon los. Aber genau, deswegen, wir befassen uns jetzt gerade erst wirklich damit. Wir werden, wenn der Bodhi in 2 Jahren dann in die Schule kommt oder in 3 Jahren, werden wir, glaube ich, eine ganz gute Meinung haben. Es entsteht auch gerade viel. Es gibt eine International School, es gibt alternative Systeme, wie jetzt Teja zum Beispiel, was wahrscheinlich auch ganz cool ist, projektbezogenes Lernen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wenn du natürlich die ganz große Auswahl willst, ist halt wie in Deutschland, wenn du auf dem Dorf wohnst, dann musst du dich ins Auto setzen.
Richtig, ja.
Das ist einfach ziemlich ähnlich, würde ich sagen.
Ja, wir waren neulich beim Tag der offenen Tür hier bei der Waldorfschule, aber es ist halt wirklich 40 Minuten Fahrzeit, ne? Und das überlegt man sich dann wirklich, möchte ich jetzt jeden Tag einfach 2 Stunden dann mit losfahren hier und dann nochmal im Stau stehen, so irgendwie im Auto sitzen.
Ja, aber deine Mom hat das für dich gemacht?
Meine Mutter hat das für mich eine Zeit lang gemacht in Deutschland, das stimmt, weil wir auch auf dem Dorf gelebt haben und weil sie auch gesehen hat, so dass ich ein Kind war, was, also ich glaube, es ist auch sehr vom Kind abhängig, was das Kind braucht, was für eine Schule. Und meine Mutter wollte unbedingt meine künstlerische und sensible spirituelle Ader fördern. So, und das hat sie damit ja auch getan mit der Waldorfschule. Aber genau, nach 3 Jahren war da dann auch, bin ich dann auf eine staatliche Schule gekommen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Genau, aber es gibt Auswahl, aber klar würden wir uns noch mal mehr eine etabliertere Montessori-Schule hier direkt nebenan 10 Minuten von uns wünschen. Klar, das wäre natürlich toll, ne?
Ja, ja.
Also,
aber es ist total spannend, weil hier befinden wir uns natürlich in einem Land, wo Homeschooling erlaubt ist.
Ja, genau.
Das heißt, wenn du den Menschen schon mal irgendwie die komplette Freiheit gibst, jetzt hier gerade der Zoom-Recorder runtergefallen, aber ich glaube, es läuft noch.
Ja, es läuft noch.
Genau, wenn du ihnen die ganze Freiheit gibst, wird es natürlich total spannend, weil dadurch natürlich auch viel entstehen kann. Zum Beispiel, also wir... Also mit solchen Dingen wirst du in Deutschland nicht konfrontiert. Hier gibt es auch einige Leute, die machen Unschooling. Die sagen einfach, noch nicht mal Homeschooling, ich mache es zu Hause selber oder in kleinen Gruppen, sondern wir machen Unschooling und lernen unseren Kindern einfach das, was wir als wichtig empfinden. Spannender Ansatz für uns irgendwie.
Ja, also viele machen Homeschooling tatsächlich hier.
Einige machen Homeschooling, ja.
Ja, was ich wirklich echt einen krassen Respekt habe, die dann wirklich aber auch ganz einem Curriculum folgen und dann wirklich zu Hause mit den Kindern sitzen und dann, aber dann darfst du halt keinen anderen Job haben, ne? Dann bist du halt Lehrerin für deine Kinder zu Hause. Das finde ich halt
genau,
auch krass.
Weil es gibt das Curriculum und du musst dich dann halten und du musst zu den Tests gehen und dein Kind muss auch bestehen und so. Das, aber es ist wirklich super spannend, was hier alles gibt.
Das ist ein großes Thema, ja, genau. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich würde ich mir hier Schulen direkt irgendwie nebenan wünschen, wo ich nur 5 Minuten mich ins Auto setzen muss oder so. Das wäre natürlich schön.
Ja.
Genau, weitere Frage. Also hier kommen nochmal 2 große Fragen, aber vielleicht können wir die kurz beantworten. Und zwar die Frage, wie habt ihr euch menschlich durch die Auswanderung, durch den Umzug nach Portugal weiterentwickelt oder verändert? Sag mal so 3 Dinge. Einfach nur 3. Also so jetzt nicht, weil das ist natürlich auch wieder eine Riesenfrage, wie haben wir uns menschlich verändert, aber was würdest du sagen, was sind so die 3 Hauptdinge, die sich bei dir, in dir verändert haben?
Also ich habe irgendwie total Spaß gefunden an handwerklichen Tätigkeiten.
Mhm, absolut.
Wir haben uns für eine Farm entschieden und mit so einer Farm kommen natürlich ganz neue Aufgaben. Und das habe ich alles früher nicht gemacht. Ich hatte schon so ein bisschen, als ich das Haus gebaut in Berge, da ging es langsam los. Hier haben sich so einfach neue Leidenschaften und auch Talente gebildet. Und ich merke einfach, wir haben jetzt gestern den Spielplatz wieder weitergebaut, auch im Kindergarten vor Ort bei denen, dass ich da total viel dazugelernt habe und dass mir es total viel Spaß macht, so Dinge zu kreieren. Also da habe ich mich jetzt, jetzt nicht persönlich wahrscheinlich verändert, aber so in meinen Tätigkeiten auch ein bisschen. Das macht total Spaß, gerade auch als Kontrast mit Kontrast zu der Arbeit vor einem Rechner, würde ich mal sagen. Ja, wie habe ich mich persönlich verändert? Das ist natürlich eine große Frage. Wahrscheinlich könntest du das besser beantworten als ich. Ich frage erstmal dich, wie habe ich mich denn persönlich
das
verändert?
Ist gemein. Du bist, ich habe es dir gestern schon mal gesagt, du bist sehr viel offener geworden. Würde ich sagen, so auch spirituellen Praktiken, Konzepten gegenüber Heilungswegen, die auch hier angeboten werden vor Ort. Also ja, da bist du einfach, glaube ich, nochmal viel, viel offener geworden und auch meiner persönlichen Entwicklung, spirituellen Entwicklung in diesem Jahr bist du einfach, hast du dich mehr entspannter zu offener geworden. Das würde ich sagen, das hat sich total verändert. Und was du schon gesagt hast, ne? Ich meine, du bist dann richtig Also ich habe, also gestern war ich auch da ja mit beim Spielplatz und ich habe gedacht, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, das hat ein Tischler gebaut, ja diesen Spielplatz, dann hätte ich gesagt, ja, hat ein Tischler gebaut. Marcel hat den gebaut, ne? Und das ist halt wirklich, also die, wie professionell du halt jetzt, sag ich mal, hier baust. So, wir machen schon Spaß und sagen ja, wenn nichts mehr ist, ne, also so finanziell, dann baust du jetzt einfach Spielplätze und wirst Handwerker an alles sparen. Aber könntest du, ja. Also ja, du bist ja unglaublich begabt, ne? Also,
nee, unglaublich auch nicht. Ein bisschen, aber ist noch weit weg von irgendwelchen Handwerksberufen. Aber ist ja auch egal. Aber jetzt, was mich nochmal interessiert, also jetzt auch persönlich auf mich bezogen, habe ich mich jetzt verändert eigentlich, oder?
Naja, also ich glaube, dass der, dieser, sag ich mal, was dich ja auch sehr ausmacht, so dein Tatendrang, deine Leidenschaft, Dinge zu kreieren und umzusetzen und zu manifestieren, die ist, glaube ich, gleich geblieben. Und das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen hier aufs Berg weg, weil Marcel, dem ist langweilig hier im Berg, der baut hier lauter Plattform und Hochbeete in den Ziergarten. Und genau, also wo ich, wenn ich dich jetzt hier so auf dem Land sehe, wenn du Dinge kreierst und umsetzt, dann denke ich, ja, du bist in deinem Element, du bist in deinem Purpose. Also das ist so, ich finde, du gehörst hierhin, auf dieses Land.
Ja, also ein großes Anliegen von mir, das weiß ich auch, das habe ich mir immer wieder, auch jahrelang vorher, als wir in Berg noch und in Starnberg gewohnt haben, immer wieder gesagt, ich würde mir wirklich wünschen, dass ich irgendwie meine Ressourcen, meine Potenziale richtig einsetzen kann. Und zwar für die vermeintlich richtigen Dinge. Ja, die sind viele Menschen wahrscheinlich unterschiedlich. Aber irgendwie, ich merke schon, dass ich wahnsinnig viel Energie habe.
Ja.
Und auch finanzielle Ressourcen sind okay, sind jetzt nicht riesig, aber okay. Und die würde ich gerne gut einsetzen, weil hier habe ich mir dann immer wieder die Frage gestellt, jetzt haben wir das gemacht, diesen Move, und was erwartet, also nicht, was erwarte ich noch vom Leben, sondern was erwartet vielleicht das Leben von mir noch? Und da bin ich wieder an den Punkt gekommen, ah, das ist aber gut, das fühlt sich gerade echt richtig an, weil ich meine Energie, also auch finanzielle Art, und auch meine eigene persönliche Energie in Dinge stecken kann, die hoffentlich Sinn machen, ja. Also ja, neben vielleicht jetzt noch Spenden und sowas, einfach hier was zu tun mit meiner eigenen Energie, ja. Wiederaufforstung, Bäume pflanzen, ein Land kreieren, anderen Menschen eine Perspektive geben und all sowas. Und da würde ich mir wünschen, dass es sogar noch mehr wird, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ja eigentlich nur das Sinn macht, dass ich, wir sind ja alle mit Ressourcen und Qualitäten ausgestattet, dass wir die so einsetzen können, dass es Sinn macht. Und wenn ich jetzt, wie zum Beispiel, die Zeit habe, wie gestern und vorgestern, für andere einen Spielplatz zu bauen im Kindergarten, dann ist es cool, weil du gehst in Verbindung mit anderen Menschen, du bist im Service und machst für andere was und sowas. Und da fühle ich schon, dass hier mir Portugal einfach die Vision und auch den Freiraum gegeben hat, mich da noch mehr reinzuentwickeln. Ich glaube, da habe ich mich schon ein bisschen verändert. Und ich glaube, ich bin auch noch entspannter, glaube ich, ein bisschen geworden. Neben dem Drive, den ich hatte. Das ist jetzt nicht die Entspanntheit, die ich meine. Und aus irgendeinem Grund kann ich mich, glaube ich, verletzlicher zeigen, weil früher musste immer alles super sein. So, da merke ich gerade, wow, da ist irgendwie ein Schiff gekommen, aber würde ich mich jetzt fragen, wie ist denn der gekommen? Weiß ich nicht. Durch die räumliche Veränderung, aber da merke ich schon, das ist anders. Ja.
Und was würdest du sagen, wie habe ich mich verändert?
Ja, du bist sowieso grundsätzlich jemand, der sehr viel Energie aufwendet, sich weiterzuentwickeln. Also auch so hohes Interesse an ständiger Weiterentwicklung.
Auch mein Beruf.
Dein Beruf irgendwie. Und da kann ich tatsächlich als Partner sagen, dass das ist dir wahnsinnig wichtig.
Ja.
Auch in unserer Beziehung nimmst du da sozusagen das Zepter in die Hand und initiierst Dinge und sofort, wenn man irgendwas tun kann, um die Beziehung zu verbessern, dann wärst du die Erste, die das macht. Und das ist wirklich cool. Also das ist toll. Und ich habe das jetzt auch gesehen, du hattest ja früher auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten in größeren Gruppen, hast du ja selber auch schon mal gesagt, so hast du als Außenseiterin gesehen. Und mit wie viel Engagement du dich dann hier in die Gruppen gestürzt hast. Wir sind nach Porto gekommen und hast gesagt, nee, ich möchte in Verbindung gehen. Und es ist total leicht, nicht in Verbindung zu gehen, weil wir sind hier ziemlich gut aufgehoben auf der Farm, wir als Familie mit den Leuten, die hier sind. Und dann gehst du zu jedem Kindergeburtstag und zu den Events und machst Dates aus mit den Leuten. Und da sehe ich schon eine totale Veränderung im Vergleich zu Berg. Also das wäre auch eine Kritik wahrscheinlich von meinen Freunden, die sagen, ja, wir haben die Wander ja nie gesehen. Die hat die ganze Zeit gearbeitet und Bücher geschrieben und Formate gemacht. Und dafür war natürlich Berg perfekt. War so eine Ruhe, so ein wie so ein Retreat eigentlich. Mhm. Und wo du dich vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen hast. Und hier sehe ich dich deutlich offener und outgoing und ich erlebe dich lebendiger und leichter und freudvoller. Mhm. Ich finde, du hast dich noch mal mehr verändert, als ich mich verändert habe. Aber vielleicht.
Wirklich? Ja, ja. Cool. Ja, ja, danke. Ja, das erlebe ich auch so, dass ich irgendwie offener, nochmal offen, also ich war ja vorher schon auch offen, ja. Ich bin ja viel gereist und so, aber irgendwie nochmal nahbarer, menschlicher auch geworden bin.
Ja.
Wo ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr noch, weiß ich nicht, entspannen kann oder so. Ich würde sagen, eine der größten Veränderungen ist auch durch das Mama werden in der Kombination mit dem Vibe von Portugal, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mit dem Slowing Down. So habe ich auch übrigens dieses Jahr begonnen mit dem Buch Do Less, also mach weniger, kann ich sehr empfehlen. Dass ich tatsächlich auch durch das Mama werden und aber auch durch den Vibe, obwohl natürlich ganz viel hier passiert auf der Farm und ganz viel in Bewegung ist und trotzdem einfach, sag ich jetzt mal, die Energie von Portugal und der Natur ist natürlich eher eine Ruhe, eine Langsamkeit. Und das würde ich sagen, dass das auch immer mehr auf mich überschwappt. Und ich glaube, mein Fokus innerlich von, sage ich jetzt mal, ich habe ja viel auch erreicht schon in meinem Leben, wenn man jetzt mal davon spricht, sag ich mal, auf einer Erfolgsebene von Büchern schreiben und Online-Studio kreieren und Podcasts und so weiter. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das ist mir alles weiterhin wichtig, aber es hat nicht mehr die oberste Priorität, jetzt noch mehr zu achieven und noch mehr Follower und noch mehr dies und gleich zack das nächste und kreieren irgendwie, um weiß ich nicht was zu beweisen irgendwie, aber so, wo ich das Gefühl habe, da hat sich was in mir auch entspannt, wo ich natürlich, ne, ich werde jetzt mein drittes Buch schreiben und es macht mir auch Freude und ich liebe, was ich tue, meine Berufung, und gleichzeitig hat sich da aber auch was entspannt, wo ich sage, ja, das macht mir Freude, aber es ist auch nicht das Allerwichtigste, ne, so das und das jetzt sofort alles umzusetzen oder da ist irgendwie was weniger Fokus auf Achievement oder auf so Erreichen irgendwie von einem weltlichen Erfolg oder sowas bei mir passiert. Und dahingehend auch oder damit verbunden auch eine größere Verbindung mit meiner Weiblichkeit, was auch natürlich in Verbindung steht mit Verlangsamung. Weibliche, sag ich mal, öffnet sich ja auch in der Langsamkeit oder entspannt sich in der Langsamkeit. Und das empfinde ich auch so, dass ich mich weiblicher fühle, auch in diesem Jahr für mich auf einer persönlichen und auch Berufungsebene hat sich für mich sehr viel geklärt. Also ich bin da sehr klar geworden, dass es, wo es für mich hingeht, wo ich letztes Jahr in so einer Transition war und wo ich so das Gefühl habe, für mich geht es ganz stark auch in diesem Bereich mit Frauen zu arbeiten, mit Weiblichkeit zu arbeiten, aber eben auch diese Entwicklung meiner Spiritualität, meiner Intuition, wo dieses Jahr auch ganz viel passiert ist mit den Readings, die ich jetzt anbiete, mit dem Channeling, wo ich mich eigentlich rückerinnert habe an eine Gabe, die schon immer irgendwie da war, an meine Intuition und meine intuitiven Fähigkeiten, die wir ja alle haben, aber wo ich in diesem Jahr sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert habe zum Praktizieren, zum Üben und eben auch zum Weitergeben dieser Fähigkeit. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich hier auf unserer Farm in Portugal in der Natur natürlich sehr, sehr viel angebundener fühle, als wenn ich in der Stadt in München sitze. Das ist einfach so. Also, dass ich einfach unter dem riesigen, unendlichen Sternhimmel meine eigene Unendlichkeit erinnere und dass ich, wenn ich hier in den Yoga-Dom gehe und eine Channeling-Session mache, dann ist es unglaublich, was da für Energie fließt, die einfach mit diesem Ort zu tun hat auch und die mit, ich habe viele, viele Seelen- und Traumreisen gemacht in diesem Jahr und schamanische Reisen auf diesem Land, nicht physisch, sondern in meiner geistigen Welt sozusagen, und das ist einfach ein Kraftort für mich geworden, wo ich auch das Gefühl habe, ich habe mich nochmal viel tiefer auch mit der Natur verbunden auf einer energetischen Ebene. Also bin ja nicht so diejenige, die mit den Händen in der Erde wühlt, das kommt vielleicht noch in den nächsten Jahren, aber auf einer spirituellen Ebene fühle ich mich hier sehr, 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 sehr viel mehr angekommen auf diesem Land und würde auch sagen, dass mich das verändert, dieses Land. Also und diese Anbindung einfach an was Größeres hier.
Mhm.
Okay, wir haben die letzten zwei Fragen für euch. Und zwar, hier interessiert die Leute sehr, das kam nämlich direkt zweimal rein. Wie sieht unser Alltag aus? Wie gestaltet ihr euren Alltag?
Ja, einfach kurz und knapp zusammengefasst, ist gar nicht so wahnsinnig spannend.
Los? Erzähl mal heute, wie war der Tag heute?
Ja, genau. Also von Montag,
wir auf?
Montag bis Donnerstag ist der Alltag eigentlich ziemlich gut strukturiert, weil da bist du.
Kindergarten?
Wir, da ist Kindergarten und da weißt du, da hast du deinen Kalender, ich habe meinen Kalender. Und jeder,
seit diesem Jahr führe ich auch den
gemeinsamen Kalender.
Den gemeinsamen Online-Kalender, weil ich war vorher eine Verfechterin des manuellen Kalenders und habe irgendwann gemerkt, so als Familiensystem funktioniert nicht so richtig. Und ich habe mich da für dich übrigens verändert, wollte ich sagen.
Da hast du dich weiterentwickelt?
Also habe ich mich weiterentwickelt und verändert, dass ich jetzt einen digitalen Kalender benutze.
Wer hätte das gedacht?
Also ich war sehr resistent.
Ja, sehr resistent und cool. Ja, finde ich gut, dass du es machst.
Aber funktioniert
genau.
Auch.
Funktioniert sogar, genau. Und wir, genau, und das heißt, wir Montag bis Donnerstag haben wir ein paar gemeinsame Sachen, die wir dann so machen. Aber eigentlich, dann treffen wir uns auch mal zum Lunch. Aber eigentlich geht es darum, wer bringt den Bodi zum Kindergarten, wer holt ihn ab.
Genau, wann stehen wir auf?
Und wir stehen um 6 Uhr, 6.30 Uhr auf.
Ja, jetzt im Moment leider sehr früh, ne?
Ja, sehr früh. Weil wir natürlich sehr früh ins Bett gehen, es wird dann jetzt natürlich schon sehr viel dunkel.
5:15 ist dunkel.
5:30, genau. Und ja, dann stehen wir früh auf und dann wird erstmal hier im Tiny House 2 Stunden rumgedudelt, würdest du immer sagen.
Ja, rumgedudelt.
Aber es ist lustig, mit dem Zwerg haben wir eigentlich immer, jeden Morgen 2 Stunden, 3 Stunden Family Time.
Ja.
Und dann eine macht Pancakes, der andere macht Ei und dann wird gespielt.
Wir verdudeln es auch immer so, dass wir eigentlich nie pünktlich zum Kindergarten kommen.
Ja,
nie.
Die sagen aber auch, das ist nicht so schlimm, weil die wollen nämlich genau das vermeiden, dass
genau.
Man diesen
Niemand
Stress
soll sich stressen.
Hat.
Das ist auch übrigens ein Unterschied zu den Kindergärten in Deutschland, habe ich gehört. Da muss man pünktlich auf der Matte stehen. Hier ist der Abgabetermin zwischen 9 und 9:30 Uhr, also großzügig.
Genau, um 9:30 Uhr haben die Morning Circle und da sollten natürlich alle Kinder da sein. Da werden die Türen zugemacht im Dom und dann... So ein paar Rituale.
In der Jurte, meinst du?
Oder in der Jurte, genau. Also davor ist für uns immer hier eigentlich in einem Raum, ist ja Küche, Schlafzimmer, Couch in einem. Mhm. Und dann ist hier das Spielzeug kreuz und quer und wird eigentlich schon gespielt und Blödsinn gemacht.
Und nebenbei versucht man dem Kind irgendwas reinzuschieben.
Genau, das ist eigentlich lustig. Eine steht immer am Herd. Genau, und dann geht's ab in den Kindergarten, dann machen wir so unsere, du machst deine Arbeit, ich
mach
meine Arbeit.
Aber erstmal fängt der Tag auch mal an mit dem Kaff, ne? Du machst mir immer einen Kaffee meistens.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Also ja, wir trinken Kaffee, also... Genau, und kein heißes Wasser mit Zitrone. Das waren mal Zeiten in Berg.
Das wäre so gut.
Das wäre so gut, wenn wir das machen würden.
Aber genau. Das
schaffen wir leider nicht mehr, ne?
Ja.
Schade.
Genau, aber genau, und dann geht es so rein in den Tag. Jeder hat dann eigentlich so seine Aufgaben. Wir sehen uns meistens irgendwie dann manchmal auch noch zum Mittagessen. Um 3 holen wir dann den Bodi wieder ab, einer von uns beiden.
Mhm.
Genau, und dann haben wir noch in der Regel immer noch so im Winter natürlich weniger als im Sommer, wenn es zu spät dunkel wird.
Ja.
Dann
das ist
echt
ein großer Unterschied, ne? Sonst hat man halt bis 9 irgendwie
du hast
im Sommer.
6 Stunden Zeit und sonst nur 3 Stunden Zeit.
Ja, das ist echt krass.
Du kannst auch nicht um 8 ins Bett gehen im Sommer, weil hier die Sonne so hoch steht. Du denkst, es ist mitten am Tag, das geht nicht. Und dann ist man halt wahnsinnig viel auf dem Land oder geht meistens zum Strand oder geht zum Schwimmen mit dem Bodi. Oder dann haben wir eigentlich entweder gemeinsame Zeit oder einer von uns beiden hat den Bodi. Und dann ist der Fokus natürlich aufs Kind und dann der Farm gibt es immer genug Sachen zu tun, dann schnappen wir uns irgendwie in den Bagger oder gehen auf den Spielplatz oder jetzt lernt er gerade Fahrrad fahren, kann man natürlich hier alles super geil auf der eigenen Farm machen und das ist eigentlich mehr oder weniger unser Alltag. Wir haben immer wieder natürlich Gespräche hier mit Leuten, die auf dem Land wohnen, das ist relativ häufig, um die Arbeiten abzustimmen oder auch natürlich auch zum Teil mögliche Konflikte aus dem Weg zu räumen oder zu besprechen. Das ist eigentlich ein ziemlich hoher Anteil dafür, dass so wenige Leute hier sind.
Wahnsinn. Wie viel, also ich würde es gerne mal zusammenrechnen. Also was würdest du schätzen? Wie viele Stunden wir in diesem Jahr nur beschäftigt waren, Mitarbeitergespräche beziehungsweise Gespräche über die Dynamiken und die Problematiken des Zusammenlebens hier auf dem Farm?
Ja, ist ein hoher Anteil.
Was würdest du sagen? Wie viele Stunden? Nur mal so geschätzt. 30?
Mal
40?
Im Jahr.
Ja.
Nee, viel mehr.
Oh Gott.
Nein, viel, viel mehr. Gerade mal, weil auch immer wieder, du brauchst neue Leute, der Zwan geht, dann musst du neue Leute suchen, dann die bestehenden wollen sich auch verändern. Also das ist ein hoher Anteil und einfach dieses Co-Living, Co-Working, Community, whatever. Wir wissen gar nicht, wie wir es eigentlich nennen wollen hier, aber ihr wisst, was wir meinen. Bringt natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen. Also kurz gesagt ist es so, dass wir sprechen gemeinsam über unsere Projekte, über die Visionen, aber wir sind natürlich die, denen das Land gehört. Wir bezahlen auch die Leute, die hier wohnen. Die wohnen for free und kriegen dann natürlich die Arbeit noch on top bezahlt. Und dann kann das super gut sein und dann können wir schöne Abendessen haben und dann ist vielleicht am nächsten Morgen äußere ich irgendwie vielleicht ein paar Kritikpunkte an der Arbeit und dann ist eigentlich diese schöne harmonische Vertrauensverhältnis meistens dann gleich wieder ein bisschen gestört, ja, weil dann kommen die Egos raus und wir versuchen es wirklich so gut wie möglich immer zu besprechen und machen das in einem total coolen Rahmen und sind auch da dabei, uns weiterzuentwickeln, auch alle Beteiligten, weil wenn man dazu nicht, sag ich jetzt mal, offen ist, dann wird es nicht klappen. Das ist so. Also deswegen, die meisten, die so Farben haben, die sagen einfach, habe ich alles probiert, aber ich mache jetzt allein mein Ding, das ist auch okay.
Ja,
aber wir haben einfach den Wunsch, dass wir das irgendwie schaffen. Und ja, der Key, wie immer, ja, in jeder Verbindung mit Menschen ist Kommunikation. Und da sind wir einfach dauerhaft am Lernen. Und wir sind ganz schön oft am Sprechen mit irgendwelchen Leuten, die uns hier wichtig sind.
Ja, und ich würde da gerne mal ganz kurz ergänzen. Also die Herausforderung liegt nämlich genau in diesem Punkt, dass es sozusagen unterschiedliche Ebenen sind, auf denen wir uns hier treffen. Ne? Wir sind sozusagen Arbeitgeber, das sind Arbeitnehmer, wenn man so möchte. Dann sind wir Co-Living, also sozusagen Mitbewohner, wenn man so möchte, im gleichen Space, auf der gleichen Farm. Und dann ist aber auch noch eine freundschaftliche Ebene. Und diese drei Ebenen zusammenzubringen, also das ist wirklich die absolute Meisterklasse, finde ich. Also
ja, ich meine, man kennt es ja auch aus Firmen oder Unternehmen. Da funktioniert es viel besser, weil die Leute halt separat wohnen.
Ja.
Da kannst du auch sagen, ja, arbeiten und Freundschaft lässt sich manchmal nicht ganz so leicht vereinbaren, aber das ist viel leichter, als wenn du dann immer wieder den gleichen Menschen begegnest und dann gehst du zum Kindergarten, da sind die dann auch wieder und hast so ein Fest und es ist echt herausfordernd, muss ich wirklich sagen.
Sehr, ja.
Und wir hoffen, dass wir uns da immer weiterentwickeln können, dann auch mal im Feuer stehen bleiben zu können, wenn es auch unangenehm wird, hatten wir auch schon ausreichende Gespräche, die echt unangenehm waren. Aber einfach, wenn man herzoffen bleibt und positiv gewillt und wenn es alle mit an den Tisch bringen, dann haben wir bisher tatsächlich immer total coole Lösungen gefunden. Ja. Und es hat sich danach immer viel besser angefühlt als vorher.
Ja.
Und das ist ein ständiges daran arbeiten.
Aber wir sind bei der Frage noch, wie sieht unser Alltag aus?
Das ist ein Teil des Alltags. Gerade in den letzten Monaten war das super viel.
Ja.
Gerade durch jetzt die neue Suche. Und dann geht's ja jetzt schon, dadurch, dass es dunkel wird, in den Abend rein. Und dann wird das Abendessen vorbereitet. Manchmal gehen wir auch zusammen zum Essen. Das ist auch schön. Und wahrscheinlich wie bei jeder Familie dann auch. Und dann kommt die Abendroutine, die mal so oder so ist. Dann wird vorgelesen oder gespielt oder manchmal gucken wir auch noch mal ein bisschen was zusammen, was man ja jetzt nicht so wahnsinnig, was nicht so wahnsinnig glorreich ist, dass wir auch mal einen kleinen Film zusammen gucken. Aber machen wir als Ausnahme und irgendwie auch einigermaßen kontrolliert. Und manchmal mal
frisch. Schon sehr kontrolliert.
Ja, schon sehr kontrolliert. Dann gibt's manchmal Popcorn frisch gemacht dazu, ist schön. Ja, und dann wird geschlafen.
Ja.
Im gleichen Bett. Alle zu dritt. Ich wandere manchmal auf die Couch, weil ich klebe dann irgendwo an der Wand oder es ist, manchmal brauche ich ein bisschen mehr Space und dann steht man ein paar Mal auf, weil der Kleine irgendwie Durst hat oder sowas. Genau, und dann geht's am nächsten Tag wieder von vorne los. Und am Wochenende machen wir meistens Family-Routinen, fahren nach Lagos, gehen zusammen frühstücken, auch mit dem Kleinen, treffen uns mit Freunden, fahren an den Strand. Es ist uns immer wichtig, dass wir ein Family-Day haben.
Aber es klingt auch so, dass wir fast alles zusammen machen. Das stimmt ja nicht. Also du machst ja auch deine Zeiten, wo du mit deinen Jungs wingen gehst zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und wenn, also du bist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt arbeitest, auch viel auf der Farm unterwegs. Du hast viel zu tun mit den Arbeitern oder die Menschen, die auch extern kommen. Zum Beispiel wie den Willem oder so, der uns hier hilft und eine große Stütze ist. Oder jetzt mit den Handwerkern, die jetzt zum Beispiel die Küche gebaut haben. Da bist du ja auch irgendwie so der Projektmanager, kann man schon sagen.
Ja, dann
ne?
bauen wir auch noch ein Haus.
Dann bauen wir ein Haus, was du komplett eigentlich managst, diesen gesamten Hausbau. Und wenn ich dann sozusagen arbeiten gehe, dann arbeite ich entweder aus dem Bestandshaus sozusagen, mache da entweder streame dort oder nehme irgendwas auf oder habe irgendwelche Calls. Oder halt zum Beispiel meine Soul-Readings aus dem Dom zum Beispiel. Oder ich gehe manchmal jetzt auch, und das mache ich auch eigentlich erst seit letztem Jahr so richtig oft, dass ich dann ins Café gehe. Hier sozusagen so ein bisschen in Anführungsstrichen das coole Speciality-Coffee-Co/Coworking-Café, wo sich irgendwie ganz absurd trifft, wo man da auch immer ein bisschen gucken kann. Und genau, und da gibt es dann so einen Hochtisch und da sitzen dann alle und co-worken quasi. Es ist wahnsinnig laut, die rösten die ganze Zeit Kaffee, es läuft Techno-Musik, aber irgendwie finde ich es lebendig und es macht mir Freude, da zu sein. Ich kann mich tatsächlich im Lärm auch gut konzentrieren. Also gestern habe ich da wieder gesessen und habe da gearbeitet und das ist dann so das, was ich dann irgendwie, also was ich dann mache. Also ich bereite dann irgendwie meine Trainings oder Workshops oder Fortbildungen vor, häufig aus dem Café oder eben auch von hier aus der Farm. Genau. So, habe ich noch irgendwas vergessen mit unserem Alltag? Wir gehen immer natürlich in den ansässigen Bioladen. Ne? Es gibt hier zwei Läden, da sind wir fast täglich, entweder der Bioladen oder der Papierladen, wo unser Postoffice ist, wo unsere Pakete ankommen, im Einmal-Esforte oder halt im Bioladen. Und das ist irgendwie, das finde ich übrigens sehr nett in unserem Alltag, dass man immer Leute trifft, die man kennt. Also es ist ja wirklich Dorfleben, also ständig. Ne? Man trifft eigentlich auf dem Weg, und dann haben wir die Eisdiele, manchmal gehen wir noch ein Eis essen mit Bodi im Sommer, ne? Die italienische Eisdiele. So, dann gibt es so kleine Rituale und geht man schwimmen und an Beach und man trifft eigentlich immer irgendwie jemanden. Und das finde ich total nett. Muss ich sagen, das genieße ich auch. So, dann sind wir jetzt bei der allerletzten Frage angekommen eigentlich für diesen Podcast. Schade, es ging schon wieder so schnell vorbei. Ich freue mich schon auf den nächsten. Und zwar so ein bisschen in die Zukunft geschaut, ja. Also allgemeines Fazit zur Auswanderung. Würdet ihr euch wieder so entscheiden?
Ah, das ist lustig, dass die Frage kommt, weil das hätte ich dich jetzt noch zum Abschluss gefragt.
Ah ja.
Hätte ich jetzt gefragt, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal neu zu entscheiden, weil du weißt, die Frage habe ich dir vor einem Jahr gestellt oder vor eineinhalb Jahren und da kam eine erschreckende Antwort. gut, es war auch während einer Tiefphase.
Ja.
Da hast du angefangen zu weinen und gesagt, ich glaube, ich würde dann wieder zurück nach Berg gehen.
Mhm.
Das war natürlich ein Moment, wo es hier herausfordernd war, auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube auch, wir haben ja auch, glaube ich, gesagt, diese 3-Jahres-Marke ist schon was man wahrscheinlich, wenn man sich entscheidet, auszuwandern, sich das geben sollte, 3 Jahre, glaube ich. Um es wirklich auszuprobieren, um wirklich zu wissen, wie ist es wirklich an dem Ort zu leben und eben, ja, erste Freundschaften bilden sich, ne? Und jetzt so Verbindungen, was wir jetzt gerade merken, ja, vielleicht gibt dieser Podcast sogar ein bisschen Hoffnung in Richtung Auswanderung, dass es diese schweren Phasen einfach total dazugehören, dass es total normal ist, glaube ich, wenn man auswandert. Ich meine, da gibt es ja genug Formate im Fernsehen, die das auch immer wieder zeigen, wie schwierig das ist. Und die meisten geben, glaube ich, auch dann zu früh auf, würde ich behaupten. Oder oft.
Ja. Oder haben zu viel gemacht. Ein guter Tipp, und den hatten wir von Anfang an auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, mir jemand gesagt hat, den wir nicht eingehalten haben. Komm erst mal an. Und mach erst mal ein Jahr nichts außer beobachten. Einfach dort mal landen und mal gucken, wie fühlt sich der Sommer an, wie fühlt sich der Herbst an, was passiert hier im Winter, wie gefallen mir die Jahreszeiten, was ist mit dem Wetter los, was passiert hier so, was für Leute tauchen auf. Einfach mal ein bisschen beobachten. Weil sobald man sich in Projekte stürzt, bist du ja natürlich in irgendeiner Form schon committed.
Ja.
Also ein Fokus auf das, was wir da gerade machen. Wir haben es sträflich vernachlässigt, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, ja, das ist es jetzt irgendwie.
Und mit dem Hausbau haben wir uns total committed.
Total committed, haben wir auch gesagt. Wir haben uns aber auch bewusst dafür entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen uns aber auch committen. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, uns umzuentscheiden. Jetzt haben wir natürlich noch diesen Zeitraum, bis der Bodi in die Schule geht. Dann kann man das auch nochmal machen. Aber das ist natürlich ein prädestinierter Zeitraum, wenn man entweder keine Kinder hat oder Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, hat man dahingehend natürlich noch viel Freiheiten. Heißt es nicht, dass man das nicht machen kann, wenn Kinder schon in der Schule sind. Dafür gibt es ja auch ausreichend Beispiele. Allein von Menschen, die an den anderen Platz müssen aufgrund des Jobs.
Also allgemeines Fazit Auswanderung. Nochmal machen? Ja oder nein?
Ja, also ich würde, sag ja auch immer, würden wir uns irgendwann mal umentscheiden, bin ich super dankbar für die Zeit. Wir haben wahnsinnig viel erlebt zusammen. Wir sind als Paar durch Phasen gegangen, das hätte sich keiner vorstellen können.
Mhm.
Hier auch, was auf uns hier gewartet hat. Auch der Alltag im Tiny House. Du sprichst immer vom Eimer hier im Bad und so. Man lernt sich anders kennen.
Schön ausgedrückt. Also keine Privatsphäre.
Wenig Privatsphäre.
Zero.
Man muss natürlich immer wieder sagen, wir leben in Portugal, wir sind auch meistens draußen.
Richtig.
Genau.
Aber ohne das wäre es Katastrophe.
Wahrscheinlich schon, ja. Das gleiche in Norwegen wäre wahrscheinlich schwierig.
Mhm.
Aber ich würde es immer wieder machen und ich weiß, also ich bin jetzt schon wahnsinnig dankbar für die ganzen neuen Eindrücke, für die Wildheit, für die Erfahrungen, für alles, was wir lernen durften. Ich würde es wieder machen. Heißt aber nicht, dass wir vielleicht irgendwann die Erfahrung machen und sagen, okay, ja, wir haben diese Erfahrung gemacht und jetzt hat sich das Leben vielleicht nochmal geändert. Vielleicht kommen äußerliche Einflüsse, die wir jetzt noch nicht einschätzen können, auf uns zu. Vielleicht brennt es hier und wir sagen, das wollen wir jetzt doch nicht.
Ja.
Wenn wir es mal richtig live erlebt haben, das haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass hier auch Freunde Häuser verloren haben oder Farmen und die dann aber danach sagen, nee, wir fangen jetzt wieder von Null an. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Müsste man dann entscheiden. Klima, politische Situation, aber auch Schule. Vielleicht sagen wir in 3 Jahren, boah, ich habe sowas von die Schnauze voll von diesen ganzen alternativen Schulprojekten und ich will aber auch nicht eine halbe Stunde fahren.
Ja.
Vielleicht sind wir dann an einem anderen Punkt im Leben und sagen, okay, dann ist es vielleicht was Neues. Ich weiß nur nicht, was es sein sollte, was es sein könnte. Für den Moment würde ich es auf jeden Fall wieder machen.
Ja, das hat hier tatsächlich auch jemand gefragt, ne? Seht ihr euch langfristig dort? Weil gerade mit der Schulzeit von Kindern verändern sich das oft.
Das kann sein.
Ja, das kann sein.
Kann sein, dass wir uns nochmal verändern. Ich glaube, dass uns auch angenommen, wir würden jetzt wieder zurückgehen, ja, sei es jetzt nach irgendeinem Berg oder München oder wo auch immer hin. Ich glaube, dass wir als positiv veränderte Menschen zurückkommen mit einem anderen Blick. Wir wären auf jeden Fall viel dankbarer für all das, was es dann in Deutschland gibt. Ja, also für.
Also ich bin jetzt schon wieder dankbar, wenn ich lande in München am Airport.
Ja, genau. Du freust dich schon.
Ja.
Nee, aber natürlich, es gibt natürlich wahnsinnig viele Vorteile in Deutschland. Deutschland ist ein wunderschönes Land mit tollen Menschen und einer Wahnsinnsinfrastruktur. Auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht ist es in Zukunft nochmal wichtiger für uns. Dazu kommt ja auch noch, wie geht's den Eltern von uns? Wie geht es überhaupt so weiter? Wie geht's mit uns weiter? Ich kann mir eigentlich alles vorstellen. Für den Moment glaube ich, dass wir am richtigen Ort sind und dass es uns beiden wahnsinnig gut tut.
Genau. Also die allerletzte Frage ist, welche Pläne habt ihr noch? Da würde ich jetzt direkt mal drauf eingehen, also ein bisschen in die Zukunft geschaut, welche Pläne haben wir noch. Jetzt erstmal der Plan Weihnachten in Deutschland. Ich freue mich, wie gesagt, schon unheimlich auf das Landen in Deutschland. Da muss ich sagen, da atmet was in mir schon auch immer aus. Also das habe ich beim letzten Mal so beobachtet oder die letzten Male, wo ich in Deutschland war, und das ist natürlich einfach dieses Vertraute, ne? Ich bin da geboren, klar. Also die vertraute Sprache, alle sprechen Deutsch. So, ich kann alle Schilder lesen, so. Das macht schon was. Also dieses Vertraute und natürlich auch einfach dieses Gefühl der Sicherheit, dieses Komfort, also Sicherheit im Sinne von Komfort. Also so dieses alles funktioniert, die Rollwegen, ja, die Gepäckbänder, also alles ist tipptopp, ja. Also tipptopp von allem, also wirklich diese Bauweise, die Spitzenklasse, man sagt ja auch nicht umsonst German Quality. Also das weiß man wirklich, weiß ich zu schätzen, nochmal viel, viel mehr. Wie sauber unsere Straßen sind, da kommt der Straßenfeger, Bodi freut sich immer über die Straßenfeger in München, gucken wir immer zu den Straßenfegern. Also ja, genau, das haben wir vor jetzt, wir fliegen nach München über Weihnachten, sehen die Familie, ich freue mich immer sehr, ich bin großer Weihnachtsfan, wie du weißt, freue mich auf Glitzer und die Abundance und lecker essen und mit der Familie zusammen sein und Spiele spielen und lachen und Weihnachtsfilme gucken und all sowas, genau, gemütlich zusammen sein, freue ich mich drauf, 2 Wochen Urlaub und dann sind wir zum allerersten Mal zum Jahreswechsel hier, wie wir vorhin schon erzählt haben, mit ein paar Familien, und da freue ich mich sehr drauf. Irgendwie, das ist für mich auch nochmal so ein Statement, jetzt zu sagen, okay, zum Jahreswechsel sind wir irgendwie hier und beginnen auch das neue Jahr irgendwie hier. Zum allerersten Mal auf unserer Farm, gestalten hier irgendwie das erste Mal so Silvester. Hier wird ja nicht geknallt oder so, glaube ich. Hier gibt es, glaube ich,
auf gar keinen Fall.
Ja. Natürlich nicht, auch hier im Naturschutzgebiet. Also schon mal ein anderes Silvester natürlich als vielleicht die deutsche Tradition. Und und dann für mich persönlich steht an, jetzt erstmal Buch schreiben. Auf der sag ich mal, beruflichen Ebene, und ich mache meine Website neu, und auf der Herzensebene wünsche ich uns ja nochmal Nachwuchs, ein zweites Kind, was ich mir sehr, sehr wünsche fürs neue Jahr. Und freue mich natürlich unglaublich. Es ist immer noch ein bisschen abstrakt, wenn es tatsächlich passieren sollte, dass wir dann in unser neues Haus einziehen im nächsten Jahr, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, in unser aus Hanf gebautes sehr ökologisches Haus einziehen werden. Ich freue mich. Also ich kann es noch nicht so richtig fassen, noch nicht so richtig glauben. Also wir müssen noch ein Jahr durchhalten im Tiny House.
Ja, aber es ist auch nicht so, dass wir hier die Tage zählen.
Nein, aber ich muss schon sagen, ich komme schon so, so Tiny House ist schon.
Ja.
Nee, du nicht, ich schon.
Doch, auch natürlich. Ich freue mich total auf die Zeit, aber ich weiß auch, dass wir wahrscheinlich rückblickend
natürlich
das natürlich auch romantisieren werden. Und dann ist es ganz toll. Und das war wir hatten ja auch wunderschöne Zeiten.
Auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber jetzt noch mal zu der Frage, was sind die Pläne? Welche Pläne fürs neue Jahr? Was sind die Pläne?
Gut, du startest ja mit einem sehr coolen Geburtstag mit deinen Freundinnen rein.
Oh ja, oh Gott, mein Geburtstag. Ich werde 40, Leute. Das wird mega.
Ja, feierst du richtig mit deinen Freunden in München. Ich habe die Stellung hier mit Bodi in Portugal. Wir gehen vorher nochmal hier um die Ecke in Hotel und feiern deinen Geburtstag. Das ist auch mal ein bisschen wie Urlaub. Eine halbbe Stunde Fahrt und man meint, man ist in der Karibik irgendwie. Ja, so einem Family-Hotel.
Aber das Wasser ist nicht so warm in der Karibik.
Nee, das stimmt. Da gehen wir hin. Ja, und jetzt, das nächste Jahr wird nochmal total spannend. Wir suchen ja, wie gesagt, nochmal neue Mitbewohner hier. Es wäre cool, da die Family zu vervollständigen. Mhm. Ende des Jahres ist das Haus fertig, du hast es schon gesagt. Wir werden weiter hier an der Farm arbeiten. Es soll weiter ergrünen. Ich glaube, es wird, je nachdem wie der Winter wird, ja, also der letzte Winter war super in Bezug auf Regen. Die letzten 4 Winter waren eine absolute Katastrophe, totale Dürrejahre. Wir hoffen auf Regenfälle. Aktuell bleiben sie aus wieder. Muss man sagen, es ging im Oktober ein bisschen was kurz vor dem Retreat und seitdem hat es eigentlich nicht mehr geregnet. Und es braucht ihn natürlich hier dringend. Und wir pflanzen jetzt in den nächsten paar Wochen ganz viele neue Pflanzen wieder und säen, haben gerade kubikmeterweise hier Topsoil aufgebracht auf die Flächen, um auch wieder irgendwie ein bisschen mehr Biodiversität mit reinzubringen. Dann wird ganz viel gesät jetzt in den nächsten Wochen, wenn es jetzt wieder regnet. Und es wird richtig ergrünen hier im nächsten Jahr, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir die Farm so weit haben, dass wir sagen können, wir sind offen für Visionen, für neue Ideen.
Und was dann, ist, wenn jetzt nicht jemand das hört und sagt, ich habe Visionen, ich habe Ideen?
Ja, also nur her damit. Also wenn jemand sich jetzt vorstellen kann, was wir hier machen, hier mit dieser Farm, dass man, es geht immer um totale Proaktivität natürlich. Wir könnten hier, sage ich jetzt mal, eine Plattform bieten für tolle Visionen. Also wenn euch da was einfällt, wichtig ist immer, dass es natürlich in irgendeiner Weise nachhaltig ist und was heißt nachhaltig, ist einen höheren Sinn verfolgt, dass es jetzt nicht hier um Business oder so geht, sondern einfach um wirklich tolle, wertvolle Projekte für die Natur, für Menschen oder Tiere umsetzen können, sind wir immer offen dafür, auf jeden Fall. Genau. Ja. Genau, da freue ich mich jetzt hier und noch mehr einzutauchen, noch mehr zu landen und die Ankommensrate noch mal weiter zu erhöhen, über die haben wir vorhin gesprochen.
Prozess,
noch mehr in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen. Dann hoffentlich auch jetzt dann noch eine bessere Situation zu haben, dann auch Freunde willkommen zu heißen hier. Dass vielleicht unsere Apartments dann nochmal renoviert sind, um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, hier auf der Farm zu wohnen. Dass wir Besuch bekommen von Freunden, wie du gerade schon gesagt hast, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Qualität. Einfach nicht nur einmal abends sich zum Essen in München zu treffen oder Skifahren zu gehen, sondern einfach ein paar Tage zu verbringen, da passiert wahnsinnig viel. Genau, darauf freue ich mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, muss ich sagen, auf Events, die hier stattfinden werden, wahrscheinlich mit Kindern, mit Familien, recht regelmäßig jetzt. Bin ja auch am Überlegen, ob ich hier regelmäßig mal was anbiete, hier bei uns im Dom, wobei ich noch nicht genau weiß, ob es genug Leute gibt, einfach die da kommen würden sozusagen. Aber genau, das bin ich gerade noch so am Rauskristallisieren, wie und wo und was, wie das aussehen könnte. Und dann gibt es natürlich wieder im Mai das Retreat, ne? Das Frauenretreat hier bei uns, worauf ich mich jetzt auch schon sehr freue. Und und für alle die vielleicht jetzt auch fragen, kann man das vielleicht auch mieten oder so? Also nochmal, wir sind kein Retreat-Space, hier kann man nicht bei uns schlafen. Ne? Und bisher vermieten wir es auch noch nicht an externe, sozusagen den als Space oder so, aber ich bin da, wenn ich Leute kenne und wenn ich sie persönlich kenne und ihre Projekte und ihre Energie kenne, dann bin ich da auf jeden Fall offen und da können sich bestimmt Sachen auch entwickeln in Zukunft. Genau. Okay, ihr Lieben, wow, das war ein großer Podcast, ich glaube 2 Stunden oder sowas, aber wir konnten uns nicht kürzer fassen, also ne, ein Jahr mal so eben auf 2 Stunden zu reduzieren, ist dann doch schwierig. Vielen, vielen Dank aber für all eure Fragen, die haben uns sehr, sehr geholfen, uns hier so ein bisschen durchzuguiden. Wir hoffen sehr, ihr hattet Freude beim Zuhören, ihr konntet was mitnehmen, Inspiration, Anstöße, Impulse für euch. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast, den wir 2 nächstes Jahr aufnehmen. Boah, das dauert schon wieder so lange, ne? Aber ein Jahr ist ja auch wieder schnell vorbei. Genau. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen, Marcel?
Ja, ist immer schön, das so zusammenzufassen. Irgendwie dann realisiert man auch,
doch, oder?
Was so passiert, genau.
Kannst du dir das merken, bitte, fürs nächste Jahr?
Ja, ich hoffe weiterhin, dass es auch interessant genug ist, um ehrlich zu sein. Ja. Bleibt immer so ein bisschen. Genau, aber ich freue mich, wenn wir dann in einem Jahr nochmal das Jahr 2025 zusammenfassen. Und ich wünsche mir, dass wir gerade auch diese Herausforderungen mit der Wohnsituation, dass wir jemanden finden, der hier super passt.
Ja, das wäre toll.
Dass wir mit den bestehenden Leuten weiter gemeinsam wachsen können und die Beziehungen nochmal verstärken können. Und dass vielleicht eben einfach dieser Gedanke, diese Vision hier weiter zum Leben erweckt wird, dass wir sagen können, okay, der Anschluss, der jetzt gerade schon passiert ist, das entwickelt sich weiter. Der Platz findet auch vielleicht Menschen, die hier was initiieren können, wo wir alle sagen können, okay, das, das bereichert irgendwie die Welt ein bisschen und dass wir unseren Beitrag leisten können. Sei es jetzt mit kleinen Kindern oder sowas, kann auch auf einem ganz kleinen Maß sein. Genau, und das würde ich mir wünschen, dass wir auch nächstes Jahr sagen können, nach all den Anstrengungen, nach all den Risiken, die wir auch eingegangen sind, geht es jetzt weiterhin in eine total gute Richtung. Genau, das ist mein Wunsch für nächstes Jahr.
Ja, super.
Und genau, und ich freue mich auf, genau, auf unseren nächsten Podcast.
Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch jetzt einen ja, besinnliches, kuscheliges Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt euch lieb. Wir hoffen, ihr feiert es mit lieben Menschen, könnt in Verbindung gehen, habt Zeit, ein bisschen runterzufahren gegen Ende des Jahres. Ja, und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächstes Jahr dann wieder hören. Und falls dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, mir eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen bei Apple iTunes oder Spotify, so als kleines Weihnachtsgeschenk. Gute Idee, oder? Da wäre ich sehr, sehr dankbar für, wenn du dir kurz den Moment nehmen würdest. Ja, und falls du sagst, hey, andere sind auch gerade davor, auszuwandern, die können ein paar Tipps gebrauchen oder denen würde das vielleicht auch gefallen, dieser Podcast, ja, leite ihn gerne weiter an deine Freunde oder Familie. Da freue ich mich sehr oder teils bei Social Media. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für eure Aufmerksamkeit. Ganz viel Liebe zu euch und bis zum nächsten Mal.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.